Rüdiger.
Ja.
Hast du mitbekommen, dass der Winterorkan Sabine quasi vor deiner Tür stand heute Nacht?
Ja, du. Seitdem die Deutsche Bahn bei mir im Schlafzimmer nicht mehr hält, habe ich das gar nicht mitgekriegt.
Oh, wow. Es war elaboriert.
Danke.
Ist auch schon unser dritter Versuch, eine Pointe zum Thema Sabine zu finden. Okay, aber du hast nichts mitbekommen.
Nein, ich habe geschlafen.
Bei mir hat es ganz schön an die Fensterscheibe gedonnert, aber wahrscheinlich, weil ich so weit oben bin.
Ja, du bist auch hier, sag ich mal, sehr exponiert. Du bist ja hier quasi im Leuchtturm. Du bist ja ein Leuchtturm der Schlegelstraße.
Das gefällt mir. Ja. Der Leuchtturm der Schlegelstraße.
Ja.
Vielleicht benennen wir den Podcast so um.
Mhm.
Und jetzt Brennerpass.
Popkultur-Podcast. Popkultur. Das ist der Brennerpass. Sie auf der Straße. Das ist der Brennerpass. Sie auf der Straße.
Meine Damen,
wie dumm.
Meine Herren, hier ist der Brennerpass, ein Podcast über Popkultur, Politik, Fußball und Midlife in Berlin-Mitte. Live vom Leuchtturm der Schlegelstraße. Wir betrachten die Woche, die Welt, die Gesellschaft wie ein Sittengemälde. Mein Name ist Bernhard Daniel Mayer und mir gegenüber sitzt er. Er ist der stets Oscar-Verdächtige. Aber leider nur Verdächtige.
Pass bloß auf.
Manifest Actor, der Lowlander, der Mann, der Barfußschuhe gesellschaftsfähig gemacht hat, der laut Sekundärliteratur lustigste Mann im Internet, der Komiker von der zerkratzten Gestalt, The Breaker of Downs, der Mann mit der reizlosen Kimme, The Superman of Superfood, der Hauskatzen-Dompteur und Carsharing-Connoisseur. Er ist Mobilist und Militarist, er ist der Pornfree-Pesketarier, der Mann ohne Pflichtspieltore, der Galante, der Extravagante, der unglaublich bekannte Rüdiger Rudolph.
Guten Morgen, lieber Bernie.
Gesponsert sind wie immer von der Imkerei Peschel, Biederein, Lauerweinting, dem Honiglieferant.
Unter den Honiglieferanten.
Okay, Freunde, und jetzt hattet ihr es. Ihr wolltet es, ihr hattet es, ihr habt es bekommen, das gekürzte Brennerpass-Intro.
Ah.
Seid ihr jetzt zufrieden? Mit weniger Singsang. Es wird noch kürzer, kann ich verraten.
Ach so?
Ja, wir werden immer kürzer mit dem Intro.
Das ist der Brenner.
Aber das ist eine Zwischenstufe, damit ihr euch dran gewöhnt.
Okay.
Rüdiger, du warst in Urlaub. Du warst
ja,
quasi.
Urlaub, naja.
Ja. Also ja. Du hast die Schwiegereltern besucht.
Mhm. Danke. So eine saubere Pointe hatten wir selten im Brennerpass eigentlich.
Astrein, oder?
Ja,
bühnenreif.
Können wir hier Komödie am Kudamm sofort anfangen.
Danke, ich habe dir was geschrieben. Du hast befremdet darauf reagiert. Ich habe gesagt, hast du schon mal den Brennerpass auf halber Geschwindigkeit angehört?
Auch das habe ich noch nicht gemacht, Bernie.
Okay, pass auf. Ich helfe dir aus und werde dir jetzt demonstrieren, warum ich es so lustig fand. Achtung, ja. Brennerpass Half Speed. Nicht Half Life. Half Life ist immer bei uns morgens am Montag. Mhm. Achtung.
Zum Beispiel erinnerst dich, bleibt die Kamera mal ein paar Minuten auf ihr und sie hat nur so ein Walk of Shame. Entlang der Leute, vor dem sie gerade mit Adam Sandler einen Wahnsinnsstreit vor einem Club, vor einer Warteschlange gehabt hat.
Das ist so lustig, du klingst wie ein betrunkener, eine Mischung wie aus einem betrunkenen Udo Lindenberg und einem betrunkenen Oskar Röhler irgendwie.
Aber sag mal, können wir nicht den Brennerpass einfach nochmal in halber Geschwindigkeit als eigenständigen Podcast launchen? Ich glaube, wir würden eine neue, völlig neue Zielgruppe ansprechen. Auch jünger würde ich, glaube ich, komischerweise denken.
Wieso? Weil?
Weil wir so bekifft klingen.
Ach so.
Oder ich, aber dich habe ich jetzt gar nicht gehört.
Nein, ich habe jetzt in dem.
Das war letzte Woche über Uncut Gems, ne?
Ja, genau.
Ja.
Ja. Ja, aber das ist ja überflüssig, weil jeder, der so eine Podcast-App hat, kann auf halbe Geschwindigkeit stellen.
Klar.
Also wir empfehlen es euch. Ich bin auch, natürlich klinge natürlich auch betrunken.
Ja.
Und, mein Nuscheln wird quasi noch deutlicher.
Ja.
Mein Genuschel. Aber du bist königlich.
Ich bin, ja?
Ja, du spielst, du bist wirklich, als würdest du einen Betrunkenen spielen.
Ja.
Was ist KG, sagst du an einer Stelle. Ja. KG. Das gefällt mir besonders gut.
Ja. Okay. Übrigens, Uncut Gems, weil wir jetzt schon da sind, hat, es war irgendwie der Spirit Award. Also Uncut Gems hat schon, ich weiß, heute Nacht waren die Oscars, aber es gab auch einen anderen Award, da hat Uncut Gems abgeräumt. Und Adam Sandler als bester Darsteller. Ich weiß nicht, ob das irgendjemand guckt, aber ich habe es registriert. Und ja. Brennerpasshörer jetzt auch.
Ja. Ich wollte noch eins sagen, bevor Bitte. Wir in Medias Res gehen. Ich habe ja im Wintersemester an der HDPK, an der Hochschule der populären Künste in Berlin so einen Podcast-Kurs gegeben und meine Schüler haben jetzt ihre Erstlingswerke veröffentlicht. Die haben vorher noch nie was von Podcasts, also noch, die haben tatsächlich noch nicht mal einen abonniert und mussten dann quasi, ich musste die zu Podcastern ausbilden. Mhm. Und klar, technisch nicht so ganz einfach, die mussten ja Schnitt lernen und alles und hier in verschiedenen Spuren aufnehmen und Technik und so. Aber die haben sich was einfallen lassen. Also wer das hören will, lautgut.de/podcast-werkstatt, da könnt ihr quasi die Erstlingswerke meiner Studis hören. Und ich sage das nicht, weil ich jetzt hier Lob brauche, sondern weil ich mich freuen würde, wenn deren Podcast jemand hört. Und tatsächlich ist auch so eine Art Competition da am Laufen. Das heißt, wer in den ersten Monat die meisten Hörer und also die meisten Sendedownloads kriegt, der gewinnt eine Prämie und darf auch noch ein, zwei Folgen weitermachen. Es gibt einen Podcast über Außerirdische.
Wollte gerade fragen, was sind denn so die Themen?
Ein Podcast über Außerirdische mit wissenschaftlichem Background.
Oh yeah.
Erste Folge, die Ostsee-Anomalie.
Oh, ich bin sofort interessiert.
Ein UFO am Grund der Ostsee.
Ja.
Das aussieht wie der Millennium Falcon.
Ja.
Das ist wirklich eine tolle Folge, ich habe viel gelernt. Dann gibt's von Pinguinen und Drachen, wenn Romanfiguren sich nicht mit ihrem...
Ich habe so ein Bild, wie Chewbacca irgendwie aus den Fluten steigt und alle sagen, ausziehen.
Okay, mit dem Bild lasse ich dich hier alleine an der Stelle. Zweiter Podcast ist von Pinguine und Drachen, wenn Romanfiguren sich nicht mit ihrem literarischen Geschlecht identifizieren, wenn Romanfiguren sich nicht mit ihrem Geschlecht identifizieren wollen. Sprich zum Beispiel, Harry Potter ist aus der Sicht von einer Frau geschrieben, geht es eigentlich so in Ordnung? Und die analysieren Harry Potter und der Orden des Phönix, glaube ich, und vor allem die Beziehung zwischen Cho Chang und Harry Potter. Mhm. Und da finden sie einige Ungereimtheiten, sage ich jetzt mal, und Geschlechterklischees. Das ist der zweite Podcast. Der dritte ist Alles gut in der DDR. Da geht es quasi um Leben und Sozialismus. Leben im Sozialismus und in der ersten Folge um eine Ausweisung. Mit einem Zeitzeugen, ein langes Interview und einem Historiker. Mhm. Ganz, habe ich auch sehr viel gelernt. Cool. Du vielleicht nicht als quasi DDR-Verwandter, also als jemand mit Verwandten in der DDR.
Naja. Ja.
Aber ich fand es sehr interessant. So, und eigentlich wollte ich dich ja begrüßen mit Anion Bernia Bangawo. Das heißt, hi. Ich bin Bernie.
Hi Bernie, wo kommst du her, Bernie?
Aus Südkorea.
Ich hatte es vermutet, aber war mir nicht ganz sicher.
Ja, gut, aber ich habe es ja geklärt, weil die Oscars waren gestern
Nacht.
Und die Oscars kommen aber noch. Ich habe beschlossen, wir schieben das nach hinten. Wir fangen mit dem Wie dumm's an dieser Woche.
Oh je.
Und da gibt es ja einige.
Mhm. Ach so, ja, ja.
Und da möchte ich mal einen Hörerbrief, eigentlich ist eine Hörermail, aber Hörerbrief klingt so viel schöner, vorlesen. Hi, ich höre euch schon seit 2 Jahren und wollte nur mal Danke sagen. Durch euch wird der Montag meist erträglicher. Oft macht ihr mir auch Mut. Ich hoffe, ihr schafft das auch nächste Woche. Ich komme nämlich aus Thüringen und bin gerade fertig mit den Nerven. Wahl in meinem Bundesland. Aber bitte kein Druck, ja? Macht bitte weiter. Keine Stimme wider dem Faschismus sollte schweigen. Ja, und klar, lieber Hörer, wir tun, wusste jetzt nicht, ob ich deinen Namen nennen darf, ich mache es jetzt mal lieber nicht. Ich erfülle dir deinen Wunsch, wir erfüllen dir deinen Wunsch und reden über Herrn Kemmering, die FDP
Kemmerich
und Thüringen.
Mhm.
Ja. Und ich gebe dir 2 Thesen und du reagierst.
Shoot, Bernie.
Erste These könnte von mir sein, ist in dem Fall aber von Heribert Prantl von der Süddeutschen.
Ja.
Und er sagt, ist vielleicht ein heilsamer Schock gewesen.
Mhm.
Gegenthese. Dadurch, dass wir mitbekommen haben, was möglich ist, wenn man sich so ein bisschen zusammenmauschelt oder wie Peter Altmaier sagen würde, trickst, zersetzt sich unser Glaube ans System, an die Demokratie noch viel mehr und die Leute sind noch mehr geneigt, irgendeinen Bullshit zu wählen.
Hm.
So, jetzt kommst du.
Ja, zwei. Du hast an beiden was. Das war eine heftige Woche. Wo soll ich ansetzen? Sag nochmal die erste These.
Heilsamer Schock.
Heilsamer Schock. Nee. Grundsätzlich.
Schock, ja.
Schock, ja. Bin ich froh, dass das jetzt erstmal, man wusste jetzt nicht, ob der Kemmerich bleiben will. Da scheint Merkel wirklich, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also, eingegriffen zu haben, er ist jetzt schon mal weg. Ob das jetzt ein heilsamer Schock wird oder was jetzt kommt oder wer jetzt, wie es jetzt weitergehen soll, ob man sich einigen kann, ob jetzt Ramelow noch Ministerpräsident werden kann. Grundsätzlich, glaube ich, bin ich sehr froh, dass wir Neuwahlen kriegen.
Ist der Prozess, der jetzt stattfindet, also quasi dieser krampfhafte Versuch, sich jetzt irgendwie zu einigen zwischen den Parteien, der ja scheint auch wieder ein bisschen in einen Hickhack ausartet, nicht wieder der nächste schädliche Element?
Auf jeden Fall. Ich meine, es ging auch gestern Abend ja auch nahtlos weiter. Ich habe mir aus, sag ich mal, beruflichen Gründen, etwas, was ich wirklich eigentlich sonst nicht mache, ich habe mir die Talkshow, ich habe mir auch Anne Will angeguckt. Ich kann nur sagen, ich will keinen Höcke auf dem Spiegelcover und ich will keine Alice Weidel im...
Feixende
Alice. Feixend. Feixend ist im Moment so, dass das Go-To-Face der AfDler also ich will keine Feixende Anne Will bei... Nee, Feixende Alice Weidel bei Anne Will. So, es ist, weil alles, was bisher passiert ist und alles, was auch gestern gesagt wurde, es ist fast wie so ein... Ich weiß auch nicht, es bringt nichts. Es ist nicht zielführend im Sinne von, also kriegen wir die AfD nicht weg. Das ist völlig klar.
Ja, es ist lustig, dass du sagst, es ist nicht zielführend, weil ich glaube, zunächst müsste einfach mal klar sein, was das Ziel ist. Das Ziel ist, die AfD wegzukriegen und da müssten sich alle einig sein. Da müsste ein Schulterschluss erfolgen. Und das, ich finde, meine These ist die, heilsamer Schock hätte möglich sein können, wenn man sich quasi im nächsten Move, also der quasi Schritt 1, die FDP räumt den Posten wieder, alle sagen, das war scheiße, was wir gemacht haben, Entschuldigung, Schritt 1, okay soweit.
Wer? FDP?
Die FDP räumt diesen Posten wieder.
Gibt es noch eine FDP?
Achso.
Es gibt keine FDP. Wer ist FDP?
Was für ein Bärendienst, die sich selbst erwiesen haben, ne? Ja, pass auf, genau, Schritt 1, zum heilsamen Schock, FDP räumt den Posten, Schritt 2, der leider nie Erfolg ist, alle sagen, okay, jetzt reißen wir uns zusammen. Schulterschluss einig, jetzt ist es uns nur wichtig, jetzt geht es uns nicht mehr um, wer gewinnt hier, sondern wir sehen ja ein, dass die Thüringer Bodo Ramelow noch am ehesten wollen. Wir einigen uns jetzt auf den, auch die CDU, die Outer Control CDU offensichtlich, völlig außer Rand und Band geratene CDU. Und wir sagen, okay, jetzt sind wir einer höheren Sache verpflichtet. Und dieser höheren Sache verpflichtet zu sein, Rüdiger Rudolph, das ist eigentlich das, worum es der Politik letzten Endes immer gehen sollte. Darum geht es übrigens auch der AfD, einer höheren Sache. Auch wenn diese höhere Sache irgendwie ziemlich narzisstisch ist. Ich meine nicht narzisstisch, sondern ohne R. Und deshalb sind wir dieser Partei oft unterlegen argumentativ, weil sie im Gegensatz, also sie haben eine Vision. Die anderen haben sich. Ihre Vision ist der Weltuntergang, aber sie haben wenigstens eine.
Ja, also genau. Ja, das ist wirklich das große Problem. Und auch wenn die als Altparteien bezeichnet, ist natürlich bösartig. Trotzdem steckt dann natürlich wirklich dahinter. Es muss eine Vision her. Es muss etwas. Jemand muss mal die Zukunft für sich beanspruchen. Also eine Zukunft, wo plötzlich alle denken, oh ja, also was Positives muss an die Stelle von, wir müssen die AfD wegkriegen, wir müssen das schaffen, und wir verkrampfen uns völlig und empören uns, aber wir haben zu wenig Positives entgegenzusetzen.
Ja, aber es kann ja was Positives geben und trotzdem muss man die AfD
wegkriegen. Ja, natürlich, ja, das ist ja
völlig außer Frage. Ich finde, da muss man sich halt einfach nur einig sein und da muss man mal seine Scharmützel einfach mal ad acta legen.
Ja.
Und wenn es nur für kurz ist.
Peter Altmaier konnte ja wirklich Frau Wagenknecht nur entgegensetzen, ja, aber sie verlieren auch Wähler.
Ja, das war überhaupt, das war alles. Eine traurige Veranstaltung. Und es wäre eine Chance gewesen, die halt wieder mal verpasst wurde. Und es ist halt so traurig, weil es wäre eigentlich so einfach, die AfD als Honks dazustehen, also die Honks dazustehen zu lassen, die sie tatsächlich sind. Weil die haben ja intellektuell relativ wenig auf dem Kasten. Ich will jetzt, dann heißt es wieder, man unterschätzt die AfD und da sind auch Professoren und Doktoren und so.
Nee, was ist intellektuell, aber was realpolitisch ist, so? Also,
ja,
also wenn es um Themen geht, ja.
Realpolitisch sowieso, aber auch intellektuell. Von denen kommen ja keine wirklich überzeugenden Argumente, die Leute wie uns tatsächlich, wo wir nochmal ins Grübeln kämen.
Ja, weißt du? Ich denke, ja, stimmt, das ist eigentlich wirklich toll, was sie da wollen. Ja, genau.
Wenn man jetzt mal recht überlegt, aber trotzdem eine verpasste Chance um die andere. Und das haben wir tatsächlich jetzt auch in dem Fall wirklich der FDP zu verdanken, dass dieser Schock eben nicht vielleicht eben nicht heilsam ist.
Nee, also das...
Sondern harmful.
Das Verrückte ist, dass man ja wirklich Angst haben muss, wenn die AfD das weiterhin schaffen sollte, noch zu mehr Macht in Deutschland zu kommen, dann genauso, indem es Konservative gibt, die vorher bei der CDU waren oder bei der CDU sind oder bei der FDP, die da irgendwie den Steig, also oh Gott, wieder dieses Wort Steigbügelhalter oder den Schulterschluss mit der AfD suchen. Die werden denen, also dass die denen helfen werden.
Ja. Indem du halt den Glauben verlierst an die etablierten Dings, also so die, so ein bisschen der Hillaryismus, den Trump da gestreut hat, auch irgendwie so. Das ist jetzt schon alles irgendwie ein bisschen artverwandt. Ja. Ich glaube aber trotzdem, dass, ich glaube immer noch, so jetzt komme ich zum Positiven, ja, dass es ein heilsamer Schock gewesen sein könnte, falls man sich jetzt da relativ schnell einigt.
Ja.
Und auch irgendwie eine gute Mischung findet aus, nicht das Blame Game nur zu spielen, also ihr seid schuld und was macht ihr denn, sondern sich einfach mal selbst an der eigenen Kantare nimmt und sagt, du willst mich verbessern? Heißt es nicht Kantare?
Kantare.
Kantare.
Das hatten wir, das hatten wir schon mal.
Das hatten wir schon.
Kantare! Oh,
da haben wir auch, der Bernie. Auch das haben wir auch da gesungen.
Ja, das ist dann quasi schon ein Bonmot für dich.
Ja. Du spielst an auf meine
Bonmots, ja.
Bonmots.
Nein, ich liebe es, wenn du Bonmots sagst. Du magst es, wenn ich langsam rede.
Oh, das ist ein Unterschied. Langsam reden tust du ja, das stellt man ja nur ein. Meinst du, ein Bildungsdefizit, an dem du dich gutierst.
Ja, aber
und das war jetzt richtig ausgesprochen. Gutieren.
Gutierst war sehr gut.
Ja. Okay,
was pass heißt auf. Coutinho? Entschuldigung, oh, jetzt reicht's aber.
Okay, gut, wo waren wir?
Ja, siehst du, genau, das habe ich.
Ich will ein positives Resümee ziehen und du.
Positives, ja, mach mal weiter, das hat mir nämlich gefallen. Mach weiter positives Resümee.
Deine Witzchen. Okay, wir spielen nicht mehr das Blame Game, sondern nehmen uns an der eigenen Kandare und sagen, wir haben Scheiße gebaut und machen es ab jetzt besser.
Ja.
Und einigen uns auf fucking Bodo Ramelow.
Ja.
Und
genau, so werden wir dann zitiert werden. Brennerpass sagt fucking Bodo Ramelow.
Ja, gut, dass wir nicht zitiert werden.
Nein, niemand uns zitieren muss. Ja, weißt du, und ich finde, also wenigstens hat klar, das ist natürlich auch meine Blase, aber die Empörung war enorm, als es erstmal passiert ist. Und man wusste ja nicht, wie es ausgehen wird. Und es ging dann, letztendlich ging der Spuk bis hierhin jetzt erstmal relativ schnell, dass er nicht mehr im Amt ist, der Herr Kemmerich.
Was mir übrigens, jetzt teile ich kurz aus.
Ja, mach mal.
Was mir bei dem langsamen Sprechen aufgefallen ist, wie wenig Sätze du tatsächlich beendest mit dem noch notwendigen
Verb. Das muss ich auch nicht.
Verb.
Das muss ich nicht. Nein. Ich finde,
zum Beispiel, jetzt hat gefehlt, der Spuk geht zu Ende.
Was habe ich gesagt?
Letztlich ging der Spuk und dann hast du schon den nächsten Satz reingepowert.
Ich bin so
powered.
Damn it. Pass auf, weil jetzt rede ich mal einen Satz zu Ende. Weißt du, Bernie, überall auf der Welt sind Rechtspopulisten auf dem Vormarsch. Und es würde mich wirklich sehr, sehr stolz machen. Ich fände es richtig wichtig und notwendig, dass sie gerade hier in Deutschland am wenigsten weit kommen. Weil wir am meisten Erfahrung haben.
Ja,
irgendwie schon.
Ja. Ja. Okay, aber die Woche war ja auch ansonsten international nicht gerade erfreulich, was das Thema Populismus. Erstens mal haben die Leute in Iowa. Also man muss erklären, dass in Iowa die Vorwahlen der Demokraten beginnen. Das ist traditionally so.
Ah.
Jetzt haben die Demokraten aber sich schon seit etlicher Zeit, gibt es da Stimmen, die sagen, warum ausgerechnet in Iowa, wenig schwarze Wähler, viel saturierte Wähler, ist es wirklich ausschlaggebend, ist es ein gutes Symbol, sollen wir damit wirklich anfangen? Die Kritik hat man aber intern irgendwie klein gehalten, man macht da traditionell, fängt man mit Iowa an, den Vorwahlen der Demokraten. Jetzt dürfte es vielleicht Stimmen geben, die sich überlegen, ob man es nächstes Jahr nicht mehr in Iowa macht. Oder wahrscheinlich ist es ziemlich unwahrscheinlich, dass man nächstes Jahr wieder in Iowa anfängt. Denn was ist passiert? Die neue Wahl-App, die man benutzen wollte für die demokratischen Vorwahlen, hat nicht funktioniert. Und es ist ungefähr so, als man muss sich das so vorstellen, als wenn man den Brennerpass aufnimmt mit Mikros, die man wirklich gerade eben gekauft hat und auspackt und sofort auf Sendung geht. Es kann eigentlich nicht. Es geht im seltenen Falle geht's gut.
Eigentlich nie.
Die Wahlergebnisse sind bis zum heutigen Tag und morgen geht es ja schon weiter mit New Hampshire, glaube ich. Nicht ganz klar.
Oh Gott.
Man vermutet, es gibt ja auch zwei verschiedene Lesearten. Also Mayor Pete, also der Bürgermeister, ich weiß gar nicht, von welcher Stadt der Bürgermeister ist. Pete Buttigieg, ich oder Buttigieg, ich weiß nicht genau, wie man den ausspricht, hat gewonnen, aber nur ganz knapp vor Bernie Sanders. Jetzt ist Mayor Pete jemand, der, dem man generell im Democratic Race wenig Chancen ausgerechnet hat. Für ihn eigentlich ein notwendiger Gewinn, um überhaupt im Rennen zu bleiben. Wenn überhaupt es da einen Gewinner gab bei dieser, bei dem Desaster, muss man sagen, dann wahrscheinlich Bernie Sanders, weil der stimmlich eigentlich gleich aufliegt. Und man davon ausgeht, dass er noch mehrere Bundesstaaten gewinnt. Joe Biden hat ziemlich schlecht abgeschnitten, da kann auch das, da kann die App nichts dafür. Und das wird eins der Narrative sein, Bernie auf dem Vormarsch, Joe Biden. Man wird dann sagen, man stimmt in Asamerika sagen, es liegt nicht unbedingt dran an dieser Trump-Ukraine-Geschichte mit Bidens Sohn, du weißt, wovon ich spreche, sondern dass einfach bisher wenig und keine gute Kampagne gefahren wurde von Biden. Aber die Amerikaner lieben ja Comebacks. Und muss man mal gucken, wie es weiterläuft. Auf jeden Fall großes Desaster. Nächstes Desaster dann, dass Trump in seiner Rede zum State of the Union eigentlich sich das Impeachment völlig auslassen konnte. Die war am Dienstag. Dann, ich glaube, zeitgleich zu dem Iowa-Desaster. Und musste nicht viel dazu beitragen, dass er irgendwie seine Popularität zumindest nicht gelitten hat, weil er konnte auf Erfolge in der Wirtschaft verweisen. Und nebenbei war Nancy Pelosi, die Sprecherin des Hauses, auch so pikiert auch, natürlich auch zu Recht, dass sie die Kopie seines Redemanuskripts nach seiner Rede zerrissen hat. Was natürlich eigentlich ein revolutionärer Akt ist und mir irgendwie auch von der Geste her gefällt. Aber auch da bin ich mir nicht sicher, und jetzt komme ich zu deinem Wort wieder, ob das wirklich zielführend ist. Weil es wirkt halt einfach sehr, es wirkt ein bisschen verzweifelt, ne? Als könne man einfach nichts gegen diesen übermächtigen Deppen da ausrichten.
Ja.
Oder wie wirkt es auf dich?
Ich habe übrigens gesehen, es gibt ein Bild, ich weiß nicht, ob es stimmt, gibt ein Bild im Internet von ihr, wurde ihr über die Schulter fotografiert. Offensichtlich hatte das Redemanuskript, bevor sie dann zum finalen Riss durch das komplette Papier angesetzt hat, es war schon vorbereitet. Es war also schon ein kleiner Riss in der Mitte. So, es war schon geplant, dass im entscheidenden Moment ordentlich durchgerissen werden kann.
Ah, okay.
Ja, es ist ein bisschen, was ich mit einem Wort, mit irgendwas mit klein sagen, aber es wirkt so ein bisschen, verzweifelt dann letztendlich dann doch.
Man macht sich kleiner, als man ist vielleicht. Dann wird auch noch eine Zusammenfassung von den von Trump gepostet. Ein Video, wo es so aussieht, als würde Nancy Pelosi das Skript dann zerreißen, wenn Trump über die afroamerikanischen Soldaten spricht, die im Zweiten Weltkrieg gekämpft haben. Die sogenannten Tuskegee Airmen und damit auch noch die diskreditieren. Das sind die Zeiten.
Das ist ja das Verrückte. Es gibt so auf Schauspielerseiten schon so Deepfake-Videos, also wo der eine und der gleiche, also ein derselbe Schauspieler, der sehr gut Leute nachmachen kann, stimmlich, Gestus, also was Al Pacino und Joe Pesci und alle, er macht sie alle nach, aber er wird auch noch von Deepfake-Techniken, also von so CGI unterstützt, dass sein Gesicht auch so leicht immer in die Richtung des jeweiligen Schauspielers getrimmt wird. Hast du sowas mal gesehen?
Nee.
Das schicke ich mal. Das können wir mal im Brennerpass posten. Das ist, das Ergebnis ist enorm. Das ist unfassbar. Du denkst, du lieber Himmel, wie macht er das? Das ist ja plötzlich genau die Figur. Sowas kommt ja noch alles. Und wir reden jetzt schon über Fake News. Irgendwann wird wirklich doch der Punkt rein, wo man keinem Bild nichts mehr glauben kann.
Wo man nicht weiß, ob der Brennerpass wirklich wir sind.
Ja.
Oder wir nur unsere Moderationsbots hier ins Studio gestellt haben. Eingeschaltet. Die alle unsere schlimmen, die sagen dann einfach nur so, die sagen einfach nur, da muss man sich mal an der eigenen Kantare nehmen. Und dann sagst du, das heißt Kantare. Und dann sag ich,
ja genau, das ist auch so der Gestus, mit dem ich das immer sage. Außerdem hast du heißt gesagt, ich hätte das Verb weggelassen, mein Lieber.
Ja, das gefällt mir.
Ja.
Das gefällt mir, das weißt du, Rüdiger, wir tragen hier unsere Freundschaft mit allen Höhen und Tiefen immer jeden Montag hier aus.
Ja, du Arsch. Oh, ja, nein, jetzt guck doch nicht so beleidigt. Nein, das muss ich doch jetzt sagen.
Ja.
Oh nein, jetzt habe ich dich getroffen.
Nein, ich bin nur erschrocken kurz. Okay. Ich hatte keine Replik. Nein,
komm, ich schenke dir ein paar Tulpen. Der Bernie hat übrigens hier Tulpen auf dem Tisch stehen. Das ist etwas, da bin ich ein bisschen neidisch. Das ist etwas, was wir uns zu Hause niemals machen könnten. Egal, wo ich Tulpen, wenn sie bei uns im Haushalt mal landen.
Die Katzen.
Ja. Hm. Ich habe schon Tulpen an Orte hingestellt, wo ich dachte, da kommt keine Katze dran. Auch nicht, dass wir sie dort sehen würden. Es ist einfach nur der Gedanke, dass wir wissen, dass sie da sind. Und trotzdem wurden die Tulpen, keiner hat's mitgekriegt, aber sie wurden geköpft.
Oh je.
Das Verb geköpft musste ich sagen, weil sonst,
ja,
wenn es um Pointen geht, sage ich auch Verben.
I love tulips.
Ja.
I really do.
Aber mein Gefühl ist, dass jetzt mit Trump alles noch viel schlimmer wird, weil jetzt kommt diese zweite Amtszeit. Er wird natürlich jetzt zum zweiten Mal wieder gewählt und jetzt.
Na, natürlich. Moment. So weit sind wir noch nicht.
Sind wir noch nicht? Gut.
Guck mal, wie es bei der 2016-Wahl war. Da hat ja auch niemand gedacht, dass Trump gewählt wird. Also, sowas kann sich schnell, das kann sich schon alles schnell drehen. Iowa gut. kann bald in Vergessenheit geraten. If you feel the burn.
Okay. Du hast recht, Bernie, du hast recht. Pass auf. Vielleicht.
Fühlst du den Burn?
Weiß nicht.
Also die Amerikaner fühlen ihn mehr, als ich dachte.
Ja.
Also es wird viel über Bernie Sanders gerade gesprochen und ihm gute Chancen eingeräumt, zumindest das demokratische Rennen zu gewinnen.
Mhm.
Ich fühle ihn noch nicht so, aber das ist ja auch irrelevant, was ich fühle.
Ja. Ich, eben.
Ja.
Super Aussage. Es ist, natürlich ist das, ja.
Das ist eh eine super Aussage. Es ist irrelevant, was man selbst
so, fühlt. So hört man im Öffentlichen, sagen wir mal, sobald der Brennerpass öffentlich ist, aber das hört man wirklich selten.
Nee, das hört man ganz selten.
Das hat bei Arne Will wirklich definitiv niemand gestern gesagt.
Und dann gab es natürlich noch das Impeachment am Mittwoch, die letzte Impeachment-Hörung, wo es natürlich abgelehnt wurde.
Mhm.
Trump dann die Zeitung hochgehalten hat, wo acquitted drauf stand, also quasi von allen Vorwürfen freigesprochen. Und ja, what's more to say an dieser Stelle für ihn und für uns. Wusstest du eigentlich, wer Rosa Parks ist?
Ja.
Du wusstest es?
Ja.
Ah, ich wusste es nicht.
Aber
ich sehe immer wieder T-Shirts,
mhm.
Aber ich wusste es nicht. Aber ich weiß von euch Hörern, das ist eine amerikanische Bürgerrechtlerin, die hat sich, also eine Schwarze, die hat sich geweigert, einen Sitzplatz für einen weißen Fahrgast zu räumen, weil damals in Alabama durfte man auch in den 50er Jahren noch nicht da vorne im Bus sitzen. Man muss ganz hinten sitzen als Schwarzer.
Ja. Es war übrigens auch.
Oder nicht, stehen.
Sie ist die bekannteste. Sie war nicht die erste. Nein, es kommt vor in dem Buch, Wir sind das Klima von dem Safran Foer. Sie ist nicht die erste, aber sie ist sozusagen die bekannt gewordene.
Mhm. Okay.
Mhm.
So, jetzt kommen wir zum Kulturteil. Die Oscars.
Die Oscars.
Ja. So. Ich habe eine Zusammenfassung vorbereitet, aber möchtest du deine Eindrücke
Oscars
vorausschicken oder hinterher schicken?
Ich glaube eher hinter. Ich muss mich mal wieder in die Rolle des Sidekicks fügen, weil ich zu wenig gesehen habe. Ich habe geguckt, wer nominiert ist, und ich habe geguckt, wer gewonnen hat.
Ja, ich habe auch mehr gelesen als geguckt. Ein paar Sachen habe ich per Highlight-Videos geguckt. Aufgeblieben bin ich natürlich nicht. Bin ja nicht bescheuert. Also Parasite.
Ja.
4 Awards gewonnen.
Ist der Film?
Bester Film. Mhm. Erster nicht englischsprachiger bester Film der Oscar-Geschichte.
Regie, ist es der erste, ja?
Ja.
Ah.
Ja. Regie ging auch an Parasite. Das war durch diese Parasite-Gewinne, die quasi dann auch so ein bisschen ganzen Joker-Nominierungen ad absurdum geführt haben, muss man sagen, finde ich, hat man noch das Beste aus den Oscars gemacht, die unter so keinem guten Stern standen, weil ja auch irgendwie zum Beispiel keine Frau für Best Director nominiert war.
Mhm.
Also das war eigentlich relativ erfreulich im Ergebnis. Auch, dass unser Freund Joaquin Phoenix hat ja dann sein Dings da gewonnen, ne, sein Best Actor. Ja, kann man jetzt drüber streiten, aber wie gesagt, hätte die bei 11 Nominierungen hätte die Academy Joker gar keinen Award verliehen an Joker, hätte sie sich selber quasi ein bisschen ad absurdum geführt.
Das war ja auch ein bisschen unser Fazit nach Joker. Was er da macht, ist irgendwie großartig. Er ist halt ein bisschen aus unserer Sicht auf verlorenem Posten, weil der Film sonst nicht gut ist.
Er ist schlecht geführt, finde ich. Schlecht, ja. Von der Regie her schlecht geführt. Ihm wurden keine Grenzen gesetzt. Übrigens auch nicht bei seiner Rede zur Oscar-Annahme.
Oh ja.
Auch die war all over the place. Ja, die war gegen Egozentrik auf der Welt, für Veganismus. Kühe waren ein großes Stichwort.
Ja.
Auch über seine eigene Vergangenheit, dass er auch viel Scheiße gebaut hat, aber dass Leute ihm eine zweite Chance gegeben haben. Über seinen Bruder River Phoenix wurde erwähnt. Also da muss man sagen, da war viel drin. genau wie in Joker.
Also
genau wie in seiner Darstellung.
Unser Tipp im Grunde genommen an ihn ist, mach einen Podcast.
Ja, sehr gut. Bong Joon-ho ist der Gewinner des Abends und wie gesagt, das tröstet über vieles hinweg. Janelle Monáe hat eröffnet das Ganze mit einem Mr. Rogers-artigen. Mr. Rogers ist dieser A Beautiful, wie heißt er mal, der Tom Hanks Film.
Ja, den habe ich nicht gesehen.
Na, der läuft, glaube ich, auch bei uns noch nicht.
Eben.
Wie hieß denn dieser, ist er nicht A Beautiful Day? A Beautiful Day hieß der.
Ja.
Genau. Wo er Mr. Rogers spielt, diesen Kinderunterhalter, diesen freundlichen, okay. I wanna be your neighbor. Und das hat sie persifliert. Also, und ja, eigentlich eher, es war eher ein Tribut. Mhm. Und sie hat auch irgendwie schön getanzt. Und was ich toll fand bei ihrer Performance, die ich ein bisschen cheesy und auch überfordernd für das Publikum fand, die nicht so genau wussten, was jetzt mit ihm passiert. Sie wird auch so den Mikros, hat auch so ein paar Promis einfach den Mikros hingehalten.
Geil.
Aber erstens ist Janelle Monáe und die ist super. Und zweitens fand ich eben toll, dass auf der Bühne Leute getanzt haben mit Kostüm, auch aus der Midsommar-Hauptdarstellerin.
Ah.
Und der war ja für nichts nominiert, der Film. Mhm. Und das war schön, ist da wenigstens.
Aber trotzdem war er da.
War irgendwie anwesend. Dann, es war zu erwarten, dass Brad Pitt bester Nebendarsteller gewinnt. Absolut. Ja, ja, es war okay. für Once Upon a Time in Hollywood. Es war absolut zu erwarten. Du hast ein paar Awards vorher schon bekommen.
Ich gucke gerade, bester Nebendarsteller nominiert war Tom Hanks, der wunderbare Mr. Rogers, Anthony Hopkins.
Ja, für Two
Zwei Pips, ja.
Aber es war vollkommen klar, dass er gewinnt, wirklich. Ja. Also der
Al Pacino, Irishman, Joe Pesci, Irishman. Also das hätte ich mir schon vorstellen können, dass jetzt Pesci oder Pacino, aber eigentlich
nein,
auch nicht.
Nein, Rüdiger, wirklich. Okay. Ich hab die Medien verfolgt und das Oscar-Getuschel und Brad Pitts.
Aber war Parasite vorher zu sehen?
Ja, auf jeden Fall.
Ah, auf jeden Fall.
Man hat mit 1917 gerechnet, weil man der als Oscar-Gewinner, weil man der Academy nicht diesen progressiven Schritt zugetraut hat in Richtung Parasite. Aber es war eigentlich absolut klar, dass Parasite irgendeinen Award gewinnen wird.
Okay.
Und es war auch klar, eigentlich relativ klar, dass Brad Pitt den gewinnt, weil er so gute, jetzt kommt's, auch wirklich immer so gute Reden gehalten hat bei den Preisen, wo er bisher bekommen hat, weil er der absolute Mediendarling in Hollywood in dem Moment schlechthin ist.
Und wie hat er es diesmal gemacht?
Fantastisch.
Ah.
Einen kurzen Witz zum Impeachment gemacht.
Ja.
Ansonsten gesagt, zu Leo DiCaprio hat er gesagt, I'll ride your coattails anytime.
Ja.
Weil ich meine, die bessere Leistung im Film war eindeutig von Leo. Mhm. Aber man muss sagen, Leo hat seinen Oscar schon bekommen. Der ist durch. Für den viel schlechteren Revenant.
Ja.
Ja.
Ja, viel schlechter, finde ich auch.
Genau, aber wie gesagt, der war so ein bisschen aus dem Rennen.
Wo habe ich denn das gehört? Aber das kann ja nicht die Oscars gewesen sein. Aber irgendwo anders hat Brad Pitt auch gesagt, dass alle Darsteller, die irgendwas gewonnen haben in Filmen, wo sie mit Leo DiCaprio gearbeitet haben, dagestanden haben, gesagt haben, ja, aber ich werde hier nicht hier ohne Leo DiCaprio, und weil er so ein unglaublich toller Kollege ist am Set und sagt dann, das Horn kann er einfach auch nur reinstoßen.
Ja, vielleicht waren es die Golden Globes oder so.
Ja, das kann gut sein.
Aber er hatte immer ein paar gute Witze dabei, hat stellenweise wie ein Stand-Up-Comedian gewirkt, so über seine ganze Award-Kampagne, über diese ganze Strecke, wo er jetzt in Shows war und Award-Shows. Wie man schon gesagt hat, er musste eigentlich so einen Mystery Ghostwriter haben für die guten Gags, und er hat so eine Nonchalance, er hat so eine Lässigkeit, mit der er momentan präsentiert und auftritt.
Mhm.
Es war ja klar, dass man sich das eine Siegesrede von ihm eigentlich nicht entgehen lassen wird bei den Oscars.
Er ist ein verdammter Filmstar.
Ja. Laura Dern für die beste Nebenrolle,
für
Marriage Story absolut verdient.
Hast du zufällig dieses Video noch gesehen, was ich heute Morgen auf Slack geschickt habe? Oder gestern Abend noch?
Nee. Da bin ich nicht mehr reingeguckt.
Das war sehr lustig. Ich könnte es mal reingucken. Ist jetzt auch nichts, aber the Gay Choir of Los Angeles, It's a Thing, Bernie, hat ein Lied gesungen über die schwulsten und also oder lesbischen oder Momente in Filmen der letzten Jahre. Und sie singen im Grunde genommen, es ist eine Collage, also ein wie nennt man das? Man sieht diese Filmmomente gleichzeitig auf dem Schirm während dieser Verleihung, und sie erwähnen sie nur. Es ist sehr lustig, und Laura Dern spielt eine Hauptrolle.
Hm. Ich mag Laura Dern sehr gern.
Ja.
Auch fantastisch in der letzten Twin Peaks Staffel. Gewonnen, beste Hauptrolle weiblich hat Renée Zellweger.
Mhm.
Auf die hatte man sich, die hatte, glaube ich, auch schon Golden Globes gewonnen, auch ziemlich geeinigt so in der Industrie. Niemand weiß genau warum, weil diese Judy Garland Biografie, dieser biografische Film, das Biopic war nicht so erfolgreich.
Mhm.
Sie hat gut gespielt, aber niemand hat jetzt nach ihr gefragt, auch gerade so richtig. Aber das ist halt so ein bisschen, ist halt so ein Inside-Industrie-Ding irgendwie. Da hätte man natürlich Saoirse Ronan für Little Women, der sonst auch nicht bedacht wurde, der Film.
Gar nicht.
Das wäre besser gewesen. Aber gut, die ist noch jung, die wird noch ein paar Oscars gewinnen.
Mhm.
Und genauso wie Adam Driver. Bei Adam Sandler bin ich mir nicht so sicher, ob der noch so viele Oscars gewinnt.
Nee.
Das wäre seine Chance gewesen, so ein bisschen.
Ich finde auch.
Ihn gar nicht zu nominieren, ist auch ein Snub eigentlich.
Ich kann gar nicht sagen, wie oft ich an Uncut Gems immer zwischendurch denke. Bernie, ich sagte, wir haben sogar...
Wie fand's eigentlich das Ende, ohne es jetzt mal zu spoilern?
Ich fand es sehr gut.
Fand es gut?
Ja, ich fand es gut.
Ja, mein Freund Nils fand es ganz fürchterlich. Er hat gesagt, so ein toller Film, aber so ein Ende muss man wieder so mit der Moralkeule im wahrsten Sinne des Wortes zuschlagen. Ja.
Und ich musste auf der Fahrt nach Bayern auch DJ Agostino hören. Gigi, ja, ich sag immer DJ, da hat meine Frau mich schon darauf hingewiesen, aber Gigi, ja. Mit dem Effekt natürlich, dass jetzt Elvis hat im Moment im Auto zwei lieb. Oh, schon wieder einen Namen gesagt. Also, genau, Elvis ist natürlich nur ein Spitzname. Also mein Sohn hört im Auto eigentlich im Moment nur gerne zwei Lieder. Gigi Agostino und Cotton Eye Joe.
Du meinst deinen Sohn Richard Gere Rudolf?
Ja, Richard, genau.
Richard Gere ist ein guter Vorname, oder?
Ja.
Habt ihr euch schön ausgedacht, finde ich.
Ja. Aber Gere mit IE, um alle zu verwirren.
Ja. Cotton Eye Joe.
Cotton Eye Joe. Rednecks.
Ist er da nicht schon ein bisschen alt für?
Habe ich ihm auch gesagt, aber. Aber er hat mir hart widersprochen.
Ja. Ja, ich finde es ja schön, wenn mein Sohn mal ein bisschen variieren würde von außer Ghost mal was anderes hört, aber gut. Ich würde ihm auch Cotton Eye Joe anbieten mittlerweile.
Mhm. Ja. Unnötig zu sagen, dass die Tochter dann sehr leidet.
Ja, deine.
Ja. Ja.
Mir ist aufgefallen, dass meine beiden Lieblingsband Ghost und Vampire Weekend heißen.
Ja.
Was sagt das über mich?
Ja, Dark Bernie.
Ja. Fürchte auch. Okay, American Factory hat beste Doku gewonnen. Mhm. Damit hat Obama seinen ersten Oscar.
Ja. Ist gut. Und oder? Michelle? Was mit Michelle?
Michelle auch, ja.
Ja, gut.
Ja, gut, natürlich. Tut mir leid, aber ich meine damit.
Wir passen hier vor allen Dingen sehr aufeinander auf,
Bernie. Dafür ist der Brennerpass da, aber ein amerikanischer Präsident hat jetzt einen Oscar gewonnen.
Ja.
Und das, der andere sein Impeachment. Genau. Das war eine Doku über eine Firma, die zumacht und von den Chinesen übernommen wird. Und im Rande von Detroit macht eine Firma zu, glaube ich, oder?
Es war nicht Detroit.
Aber ist es Michigan?
Ich glaube, es war Colorado.
Ja? Ja? Okay, jetzt erzählen wir wieder so halb.
Ach, jetzt.
Ja, okay, auf jeden Fall, die macht zu, die Chinesen übernehmen. Und es geht um so ein bisschen den Clash der Industriekulturen. Und das Schöne ist, dass der Film nicht urteilt, sondern beobachtet.
Ja.
Und ist ziemlich ausführlich.
In Ohio.
Und ziemlich ruhig.
Mhm.
Und es ist ein schöner Film.
Mhm.
Einer der Filme, auch einer meiner Lieblingsdokus im letzten Jahr. Okay. Plötzlich, Rüdiger, tritt Eminem auf.
Ach was?
Keiner weiß warum. Es gab noch so eine Lin-Manuel Miranda, weißt du, von hier, wie heißt es das? Oh Gott, wie heißt denn das Musical? Das beliebteste Musical aller Zeiten gerade.
Aller Zeiten gerade?
Ja, Hamilton.
Hamilton, ah ja, genau. Ja,
genau. Lin-Manuel Miranda performt irgendwas und plötzlich.
Und keiner weiß, woher?
Plötzlich kommt Eminem.
Mhm.
Und performt aus 8 Mile.
Ja.
Den Song, für den er damals für einen Oscar.
Lose Yourself.
Ja, Lose Yourself,
für den Lose er damals für, in the music, the moment.
Für einen Oscar nominiert war, aber nicht da war, oder gewonnen hat sogar, aber glaube ich nicht da war bei der Verleihung, performt er jetzt.
Und kam rein und sagt so: Wo ist mein Oscar?
117 Jahre später.
Where my Oscar at?
Okay, Rüdiger, das ist wenig street credible.
Findest du?
Selbst für Eminem-Verhältnisse.
Na gut.
Aber okay, wir passen aufeinander auf, hast du selbst gesagt. Aber keiner weiß warum.
Hm.
Und es ist tatsächlich auch so ein bisschen Schock im Publikum, macht sich bemerkbar, Eminem? Warum?
Mhm.
Aber dann fangen doch alle an, so mit zu wippen, als würden sie Gigi D'Agostino hören. Und ob das die angemessene Reaktion ist, weiß ich nicht, aber irgendwie auch schon. Irgendwie hatte die großartige Idee, Eminem hat gerade eine neue Platte, warum tritt er nicht bei den Oscars auf?
Mhm.
Also ich fand's ziemlich daneben, muss ich sagen.
Mhm.
Aber dann wiederum finde ich auch Eminem generell so ein bisschen daneben dieser Tage.
Mhm.
Ich fand ihn früher.
Hast du gewusst, dass Eminem und Elton John beste Freunde sind?
Ja, schon lange.
Ah, gut.
Ja. Das wird immer wieder angeführt, wenn man sagt, Eminem ist doch gar nicht schwulenfeindlich.
Ach so.
Eminem kann hier irgendwie 100 schwulenfeindliche Sachen sagen. Und dann sagt er, aber er ist Kumpel von Elton John. Ah, ja, dann.
Ach so, ach, Moment, ja, dann. Ja.
Ja. So, pass auf.
Jetzt.
Es geht aber weiter.
Ja.
Es kam auch schlimmer als Eminem. Irishman hat nichts gewonnen übrigens.
Der Wendler ist aufgetreten. Nein, wer?
Nein, noch schlimmer. Und zwar Cats.
Oh.
Cats.
Nein, was? Die haben was aus Cats auf der Bühne gezeigt? Nein.
James Corden.
Ja.
Und wie heißt sie nochmal? Jetzt fällt mir der Name nicht ein. Seine Rebel Wilson, genau.
Mhm.
Rebel Wilson und James Corden haben eine Ansage gemacht in Cats-Kostümen. In so ja. Plattenkette, also Kostüm aus dem Musical, mhm. die aber wesentlich besser aussahen als die aus ihrem CGI-Film. Und da muss ich sagen, Rüdiger, stopp. An dieser Stelle möchte ich sagen, James Corden, Rebel Wilson, stopp.
Aber war das nicht
Ihr macht einen Scheißfilm, own it. Freunde, ihr macht einen Scheißfilm, wir werden damit molestiert. Es ist unser verdammter Spaß, uns über den Film lustig zu machen, den Scheiße zu finden und zu lästern. Es ist unser Spaß. Mhm. Das ist das Einzige, was wir aus diesem Desaster rausziehen können. Es ist nicht, macht, nehmt uns es nicht weg. Ihr habt diesen Scheißfilm verbrochen. Stop it. Mhm. No.
Good.
You don't get to make fun of your own fucking movie, James Corden.
Ach so. Nein. Na gut.
Nein, wer so einen Mist macht, kann sich nicht hinstellen und das dann ironisieren. Ich finde, das schuldet man auch so ein bisschen seinen Regisseur irgendwie. Also ja. Man arbeitet mit dem.
Ich würde so ein Experiment mit James Corden nicht mehr wagen, wenn ich Regisseur wäre.
Ja.
Ich drehe Dogs ohne ihn.
Was meinst du, Dogs?
Dogs aus Berlin.
Also Dogs, mhm. Cats, Dogs. Ja. Ah, ja. Okay. Gut, also pass auf, was ist sonst noch passiert? Ganz wichtig im Zusammenhang damit, dass Joaquin Phoenix gesagt hat, wir müssen auf die Kühe aufpassen, ist das Judy Butters, die wunderbare
Moment, wie auf die Kühe aufpassen? Wir müssen weniger Kühe essen wahrscheinlich, hat er gesagt.
Er war pro-vegan.
Gut.
Kühe sind heilig und so, ne? In dem Zusammenhang war sehr wichtig, dass die wunderbare Judy Butters, du erinnerst dich vielleicht, sie hat das kleine Mädchen gespielt in Once Upon a Time in Hollywood,
oh ja.
die Leo mhm. die Leviten gelesen hat, mhm. schauspielerisch.
Mhm. Oh ja, das war toll.
Dass die sich in ihr kleinen possierlichen Täschchen ein Truthahn-Sandwich mitgenommen hat.
Ach.
Weil es diesmal nur vegan gab, glaube ich, bei den Oscars. Also auch so ein bisschen kontraproduktiv, aber irgendwie auch lustig, muss ich sagen.
Aber immerhin ein Truthahn.
Ja. Natalie Portman hatte einen Mantel an,
am
roten Teppich, da waren die Namen der übergangenen Regisseurinnen eingestickt. Mhm. Also zum Beispiel Lulu Wong für The Farewell, den du ja auch gesehen hast mittlerweile.
Nur dieses Jahr oder so im Laufe der Oscar-Geschichte?
Dieses Jahr.
Okay.
Greta Gerwig für Little Women. Mhm. Die Hustlers-Regisseurin, die mir wie immer entfallen ist,
mhm.
Die ich aber nachschlage, einfach nur der Fairness gründen. Hustlers, Regie, Achtung, ich google live, Loreen Scafaria. Mhm. Da ist sie doch. So, genau. Und Taika Waititi hat für das beste Original-Drehbuch gewonnen für seinen Hitler-Film.
Mhm.
Jojo Rabbit.
Den man sich mir auch mal dringend angucken muss.
Nein.
Glaubst du nicht?
Nein.
Ich glaube schon.
Nein, Rüdiger.
Ah, gut.
Schau ihn dir an und du wirst meiner Meinung sein.
Ah, du hast ihn schon gesehen?
Nein, ich habe ihn nicht gesehen. Aber ich habe wirklich sehr viele Ausschnitte daraus gesehen und ich habe sehr viele Kritiken darüber gelesen. Und ich bin mir relativ sicher, dass ich zwischen den Zeilen lesen kann, dass mir der Film nicht gefallen wird.
Okay.
Ich hat sowas Mel Brooks-artiges. Mhm. Das heißt, er könnte vielleicht so rein humoristisch vielleicht eher in deine Richtung gehen.
Nee, Mel Brooks, wiederum mag ich nicht.
Ja?
Mhm.
Aber
oder, das kann ich gar nicht sagen. Mel Brooks ist komischerweise an mir sehr vorbeigegangen.
Ja, ich meine, man muss auch unterscheiden zwischen Lord Helmchen Mel Brooks und The Producers Mel Brooks, glaube ich.
Das stimmt.
Okay, gut. Ich glaube auf jeden Fall, dass er uns und auch dir nicht so wahnsinnig doll gefallen wird.
Na gut.
Ich liebe Taika Waititi. Also ich finde, er hat Thor Ragnarok, den besten Superheldenfilm aller Zeiten gemacht.
Mhm.
Und ich freue mich auf seinen Nachfolger, den Thor-Nachfolger, der 2022 oder 2023 kommt.
Mhm. Es gibt eine Ragnarok-Serie auf Netflix.
Ja, das ist halt so Fantasy-Kram. Ich weiß nicht, ob es so gut ist.
Mhm.
Aber ich glaube, der Film ist einfach zu, das ist zu sehr Außenperspektive für uns. Das ist zu sehr satirische Außenperspektive für uns Deutschen. Wobei wir Deutschen machen auch so einen Scheiß wie er ist wieder da. Ja, insofern. Ja, ich will nichts gesagt haben. wichtig, ja, das Argument habe ich gerade selber ad absurdum geführt. Wichtig finde ich noch, dass Hildur Guðnadóttir, was ist ja, glaube ich, ein isländischer Nachname, ist, die hat den wirklich sehr wunderbaren Soundtrack zu Joker gemacht und verdientermaßen als erste weibliche Preisträgerin einen Oscar für Score gewonnen.
Mhm.
Sehr erfreulich. Okay, das waren die Oscars.
Mhm.
Willst du was hinzufügen?
Nein.
Gut.
Außer, dass ich natürlich irgendwann auch nochmal gewinnen will.
Du?
Den Oscar, ja.
Ja.
Meinst du? Weißt du nicht, ich war, ja.
Wie ist dein Zugang dazu? Wo setzt du an?
Naja, ich muss natürlich gucken, wie es anderen Deutschen gelungen ist.
Du meinst Florian von der Donnersmarck, Doofhausen, wie heißt er?
Florian Henkel von Donnersmarck.
Genau.
Ja, entweder ein Film, naja gut.
Also Regisseur,
glaube ich, das. Da müsste ich jetzt, Regie müsste ich mal jetzt dringend anfangen.
Schön langsam, ne?
Ja, nee, ich glaube, wenn dann, Ah, das Schauspiel wird auch noch, wird sehr schwierig.
Aber eher so Altersdarsteller.
Alters, natürlich.
Eher so Jonathan Pryce.
Ich bin ja selber auf meine Schönheit reingefallen, Bernie. Ich habe ja selber gedacht, ich müsste noch, solange ich jung und schön bin, den Oscar lange gewinnen. Ja, siehste.
Auf
und,
deine Meinung.
Und jetzt ist klar, jetzt, ich kann eigentlich nur noch auf die Karte setzen. Deshalb stehe ich also auf Spätzünder. So Leute, die beruflich erst später so großen Erfolg hatten. Sehr großen Erfolg hatten. Habe ich ein Verb vergessen? Nein. Ich muss Charakterdarsteller werden, Bernie.
Ich habe angefangen, meine Oscar-Kampagne läuft.
Ah, gut.
Ja.
Welche Kategorie strebst du an, wenn ich fragen darf?
Auch Charakterdarsteller.
Ja.
Weil ich habe angefangen, ich bin jetzt im neuen Oscar-Röhler-Film.
Ist das ein Oscar-Spiel, das ich jetzt nicht verstehe, oder?
Na, ich habe doch erzählt, dass ich bei der Vertonung vom neuen Oscar-Röhler-Film dabei war.
Ja.
Dass ich quasi ein Publikumszwischenruf vertont habe. Mhm. Und der wird jetzt genommen.
Ah.
Ich sage jetzt, glaube ich, im Film einfach mal Dilettantismus. Ich glaube, es hat angeblich als Oscar Röhler sehr gut gefallen.
Ach was.
Ja. Leider wird der Film aber nicht auf der Berlinale laufen.
Also, du, wenn es irgendwann einen Oscar gibt für Zwischenrufe?
Also ich setze, irgendwo muss man anfangen, Rüdiger, und
natürlich.
Das war mein Anfang.
Sehr gut.
Wobei ich Oscar Röhler sehr schlecht in Erinnerung habe. Von seinem Durch die Nacht mit Lars Eidinger.
Ich habe jetzt schon das Gefühl, dass du in unserem persönlichen Race um die Oscars in Führung liegst.
Okay, let the race begin, oder?
Ja.
Ja. Das ist unser Oscar-Rennen. Mensch, ist das nicht toll?
Ja.
Wir gucken einfach mal, wie es läuft. Pass auf, so jetzt mal zum Fernsehen. Wir haben, ich habe ja noch einen Kinofilm geguckt.
Ne? Ich doch auch.
Du auch, ja, ich habe es ja hier stehen. Pass auf, du darfst anfangen, weil ich gerade so viel über die Oscars geredet habe.
Ich habe gesehen, Ken Loach, Sorry, We Missed You.
Wo ich ungefähr 5-mal den Trailer gesehen habe,
ja.
Bei meinen letzten Kinobesuchen, immer wieder.
Und wie hat dir der Trailer gefallen?
Pass
bloß auf.
Der Trailer hat mir gar nicht gefallen.
Ja, wirklich?
Ja, es war ein bisschen so wie eine nicht lustige Folge von The Office.
Okay. Na, du, es ist auch nicht lustig, es ist eher ein Sozialdrama.
Ja, das ist mir schon klar, dass es nicht als Komödie gedacht war.
Ja.
Aber es wirkte so auf echt gemacht und so authentisch, so dass man gedacht hat, jetzt kommt gleich dieser peinliche Moment, wo man denkt so, so Office-Style, weißt du? So.
Ach so, okay. Nee, gibt es keinen Comic-Relief.
War mir klar.
Aber es ist sehr... Genau, also um die Geschichte, es ist Sozialdrama, es spielt in England, irgendwo im Nordosten, habe ich dann später noch gelesen, eine Familie in Schwierigkeiten, eine Familie, die keine Krisensituation zu bewältigen hat, sondern diese Familie lebt in der Krise, ist aber, glaube ich, exemplarisch für viele Familien der englischen Working Class. Sie arbeitet als mobile Krankenpflegerin und er fängt einen neuen Job an, als Paketauslieferer, wobei ihm da noch suggeriert wird, dass er dass als Franchise ist, dass er sozusagen sein eigener Unternehmer ist, was natürlich Bullshit ist, weil er natürlich, er hat die komplette Verantwortung, er muss sogar selber seinen weißen Transporter sich besorgen, er muss Schulden machen, überhaupt einzusteigen, er muss das Auto der Frau wird verkauft, obwohl die, wie gesagt, mobile Krankenpflege macht, kauft sich seinen weißen Transporter selber und wenn er ausfällt, muss er einen Ersatzfahrer besorgen oder eine Strafe bezahlen. Ist alles, wenn er krank ist, muss er einen Ersatzfahrer besorgen oder Strafe bezahlen. Aber es ist alles Teil eines Systems. Die beiden sind jeden Tag im Vollkontakt mit Menschen. Er genauso auch, also sie natürlich noch mehr als er. Aber es ist alles so auf Effizienz gebürstet, dieses ganze System. Auch der Chef von ihm, der natürlich auch ein Arsch ist, sagte, ich versuche auch nur hier sozusagen diesen Scanner, mit dem wir jeden Tag, Bernie, für unsere Pakete unterschreiben hoch. I try to keep this thing here happy. Und es wird so unmenschlich wie nur was. Und das Ganze hat ganz großartige Darsteller und ist sehr menschlich und hat trotzdem noch Humor und ich fand ihn sehr gut.
Hast du im Original gesehen?
Ich habe ihn im Original gesehen, allerdings mit deutschen Untertiteln.
Braucht man auch, oder?
Glaube ich. Das braucht man. Du brauchst dieses Lokalkolorit, auf jeden Fall.
Nee, du brauchst die Untertitel.
Ja, also das...
Also ich habe jetzt auch von mehreren Amerikanern schon gehört, in Podcasts, die sagen, die gucken wirklich englische Filme, brauchen sie oft Untertitel.
Du, ich habe auch gebraucht für bayerische Filme schon Untertitel.
Ja, das ist klar. Das ist eine andere Sprache.
Das ist, ja. Aber trotzdem sieht man dann auch, wie schlecht manche Sachen übersetzt sind.
Was soll das heißen? Versteht du überhaupt nichts, was man mir erinnert oder was?
Genau. Nee, ich rede jetzt eher von den Alten im Burghausener Altenheim. Also auf jeden Fall, was ich sagen will.
Aber ich war da schon längst im Altenheim, wenn ich nicht schon tot war.
Herr Wildmoser, ich würde Ihnen gerne den Film Sorry, We Missed You empfehlen.
Kostet selbst.
Was?
Kommt es im Fernsehen?
Das wird noch ein bisschen dauern, aber er wird bestimmt irgendwann im Fernsehen kommen.
Ich habe die Frau Redli hat mir einen Netflix-Account gekauft. Wir schauen jetzt, ob er miteinander Drachenzähm leicht gemacht. Oh. Kennst du das?
Drachenzähm, natürlich. Mit Dagur, dem Durchgeknallten.
Das ist gut, oder?
Mhm.
Mir gefällt's. Servus. Also du würdest ihn empfehlen?
Ja.
Okay, gut. Ich habe was gesehen, quasi, das war jetzt die intellektuelle Seite unserer wöchentlichen Filmbetrachtung. Ich habe was gesehen. Mein Sohn hatte Ferien, aber musste mal kurz bei der Oma verstaut und dann habe ich in meine Mails geguckt, dachte, ich arbeite jetzt mal zwei, drei Stunden. Ungewöhnlicher Vorgang für mich, ich weiß. Aber dann habe ich gesehen, Mensch, jetzt siehst du auch gerade hier im Zoo die Premiere von Birds of Prey. Or the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn. Sagenhaft dämlicher Filmtitel. Vielleicht schaue ich mir den.
Ach, das war der Titel, mein Gott.
Ja. Vielleicht schaue ich mir den jetzt schnell an. Und bin da hingefahren. Ohne dich, Rüdiger, aber du warst nicht da. Und habe mir diesen Film angeschaut. Und ich muss sagen, I had a blast. Es ist ein Sequel zu dem super dämlichen Suicide Squad. Harley Quinn ist vom Joker getrennt. Hat quasi Ärger mit der Mafia.
Kommt der Joker vor?
Nein. Das ist auch Jared Leto einen großen Abstieg. Ne? Erst groß, Jared Leto darf den Joker spielen, dann wird er im Film auf 10 Minuten zusammengekürzt oder auf 5, glaube ich eher.
Ja.
Wird
er von einem anderen Joker-Film von rechts überholt?
Genau, darf seinen eigenen Joker-Standalone-Film nicht drehen, was geplant war. Und jetzt kommt er noch nicht mal im Nachfolgefilm vor, wo er sehr oft erwähnt ist und quasi auch so tatsächlich die Prämisse bildet, weil Harley Quinn und Joker ist getrennt, sie hat Liebeskummer, aber sie muss jetzt ihren eigenen Mann stehen. Und ist natürlich ein Film über ihre Emanzipation. Sie ist natürlich trotzdem noch ein Psychopath, eine Psychopathin, aber eine sehr charmante. Sie hat dieses Strahlen, was Margot Robbie auch hat, als sie Sharon Tate spielt und im Kino sitzt bei Once Upon a Time in Hollywood und den eigenen Film sieht.
Herrlich.
Das hat Harley Quinn auch. Also es ist wahnsinnig super choreografiert. Also es ist wirklich wie ein Tanz.
Aber Suicide Squad war in der Tat nicht doll, aber Margot Robbie war auch schon in Suicide Squad, der Lichtblick,
ja,
der Leuchtturm.
Sie versammelt jetzt quasi so eine Art Superheldentruppe um sich.
Eine Girl Gang, oder?
Ja, eine Girl Gang, ja, die Birds of Prey. Die gibt's auch in den Comics. Da ist Mary Elizabeth Winstead dabei, die ich sehr, sehr gern mag, zum Beispiel. Aber es geht natürlich schon hauptsächlich um sie. Es ist, wie gesagt, wahnsinnig toll choreografiert. Die Kampfszenen sind ein Gedicht. Das hat auch der John Wick-Regisseur, dessen Name mir jetzt empfohlen ist, aber männlichen Namen darf man vergessen, muss man nicht nachgoogeln, mit inszeniert. Der hat quasi er war der Second Director von der Action Unit. Weißt du, was ich meine, ne?
Ja, ja.
Und deshalb sind die absolut. Das sieht
wirklich. Na, das hast du ja schon letzte Woche über John Wick gesagt. Das wirkte jetzt quasi wie eine Vorbereitung.
Der Hammer, den habe ich jetzt zu Ende gesehen. Ja. Leck mich am Arsch. Ist der brutal, aber ist der wunderbar choreografiert? Das ist wirklich.
Und explizit der letzte, oder?
Ja, wahrscheinlich alle drei. Aber der explizit letzte, ja. Da muss ich wirklich sagen, also wow. Wow, wow, wow.
Okay.
Und das trifft auch auf viele Kampfszenen von Harley Quinn zu. Er ist lustig. Die Handlung ist ein bisschen irrelevant. Er ist sehr flott. Die Musik ist gut, es ist ein bisschen viel Musik, aber die Musik ist wirklich gut und geschmackvoll. Es ist ein Girl-Power-Film, es werden nur Männer vermöbelt. Den gesamten Film werden nur Männern alle möglichen fucking Knochen gebrochen. Und die wirklich, aus denen wird, also es ist ein Film, die Tagline könnte sein, ein Film, in denen aus Männern Hackfleisch gemacht wird. Und endlich gibt es mal einen guten Bösewicht in einem Superheldenfilm.
Ach was.
Ewan McGregor spielt Black Mask.
Ja. Ich hab
Trailer gesehen. Es ist herrlich.
Herrlich.
Es ist fantastisch. Ich wusste nicht, dass Ewan McGregor so ein irrsinnig guter Bösewicht sein kann.
Lustig, ja.
Es ist, also,
ich war eigentlich durch mit Ewan McGregor.
Ja, ich glaube, ich bin nie durch, solange die Obi-Wan-Serie auf Disney Plus noch nicht gelaufen ist. Die leider sich verschiebt. Weil sie festgestellt haben, die Handlung von Obi-Wan ist dem von Mandalorian zu ähnlich.
Disney Plus? Das ist ja schon nächsten Monat.
Ich freue mich total.
Ja?
Weißt du, was ich machen werde? Ich werde mir nämlich alle Clone Wars und Star Wars Rebels Folgen anschauen.
Oh Gott.
Ja.
du würdest auch noch bestimmt mit mir darüber reden, oder?
Nein, aber das ist...
Du musst jetzt so Dinge sagen wie, nein, Rüdiger, das tue ich dir nicht an.
Aber das sind gute Serien, das kann man gucken.
Bestimmt.
Ja. Okay, pass auf. Ich habe noch einen Film gesehen. Und zwar habe ich mich mit der Betriebspsychologin auf ihren gesundheitlichen Hinweis hin, naja, quasi, sie ist ja meine Ratgeberin und unsere Betriebspsychologin, also quasi, ich mache einfach, was sie sagt, immer, habe ich mich mal an das Genre Bollywood-Film rangewagt.
Ja.
Wie sind da deine Erfahrungswerte?
Du, ich war ja mal es ist schon ein bisschen her, ich war in Indien, habe einen Freund besucht in Chennai. Da gibt's ja, also ich weiß, dass Bollywood produziert mehr oder zumindest genauso viele Filme wie Hollywood. Es ist jedenfalls ganz enorm. Ich kenne nur ein paar Stars, also auch da sind die Männer immer ein bisschen bekannter. Shah Rukh Khan zum Beispiel. Ja. Hast du einen Film mit Shah Rukh Khan gesehen?
Ja.
Ja. Und ich weiß nur, dass auch da dann, wenn der Fernseher lief, es gibt ja so richtig so Bollywood
ist die Fetischvariante.
Ich weiß nur, im Flieger dahin.
Ist bei, wenn du es bei Pornhub kennst du nicht, ja, eingibst Bollywood, dann kommen Footjobs auf Indisch.
Ja, die sind sehr beliebt. Auch da wird viel gesungen. Ich weiß noch, im Flieger, das war lustig, im Lufthansa-Flieger nach, ich habe damals für Lufthansa gejobbt und konnte sehr günstig fliegen, nach Madras liefen zwei Filme. Ich meine mich zu erinnern, es wäre irgendein Spider-Man-Film damals gewesen und ein Bollywood-Film, von dem ich nicht weiß, wie er hieß. Spider-Man wurde so hingenommen wie jeder Film auf einem Langstreckenflug. Manche haben ihn geguckt, manche nicht. Ab und zu hast du vielleicht mal jemanden lächeln sehen, weil da irgendwas passierte oder gespannt geguckt. Bei dem Bollywood-Film kam plötzlich Stimmung auf im Flieger. Also da waren einige sehr begeistert und man sah auch so ein paar Arme hochfliegen. Ich will nicht sagen, es wurde mitgetanzt, aber es wurde zumindest mitgewippt wie bei Eminem bei der Oscarverleihung. Und es gab auch einen Bollywood-Film, so eine Art Musiksender im Fernsehen in Indien. Der Fernsehsender hieß, wenn ich mich richtig erinnere, Southern Spice. Und da wurde viel in Bollywood-Manier getanzt. Also ich habe ein bisschen Herz für Bollywood-Filme.
Also ich habe vermutet, dass mir das Ganze musikalisch und von dem Tanzeinlagen sehr gut gefallen wird.
Mhm.
Und genauso war es auch. Also I had a blast. Das war wirklich, also es war richtig schön. Ich muss sagen, was da ich muss sagen, was ich geguckt habe, ne? ist ja nicht unbedingt repräsentativ. Ich habe Kabi Kushi Kabi Gam gesehen.
Mhm.
Ein Film.
Den ersten oder den zweiten?
Das gibt keinen zweiten, Rüdiger.
Schade, ich wollte.
Nice try.
Schade.
In dem Shah Rukh Khan quasi des Hauses verstoßen wird, seiner superreichen indischen Adoptiveltern, weil er mit einer Bürgerlichen was angefangen hat und nach London zieht. Und sein Bruder muss ihn quasi zurückholen. Das steht in jeder Beschreibung des Films, nimmt aber tatsächlich 1,5 Stunden Spielzeit ein. Der Film, glaube ich, dauert 3,5 Stunden.
Mhm.
Ohne Scheiß jetzt.
Hast du ihn komplett gesehen?
Ja.
Du, Bernie, das ist ja geil.
Und ich muss sagen, ich war gefasst, es haben auch Amazon Reviews oder Reviewer haben geschrieben und so, ich habe so viel geweint und so, es geht so auf die Tränendrüse und so. Ich war vorbereitet auf ein Maximalmaß an Kitsch und Campiness.
Mhm.
Ich war trotzdem offensichtlich doch nicht bereit genug. Weil man muss sagen, in so einem Film, wenn ein Schauspieler eine emotionale Geste macht oder ein emotionales Wort sagt oder irgendwie ein Gefühl ausdrücken will, dann drückt das nicht einmal aus, sondern drückt das 5-mal aus.
Mhm.
He's hammering it home.
Mhm.
Es ist unmöglich, dass du als Zuschauer irgendwas an Emotionen verpassen kannst in diesem Film.
Mhm.
Es ist unmöglich. Du kannst, glaube ich, eigentlich 2 Minuten aufs Klo gehen und dann geht die emotionale Szene immer noch, wenn du wieder
also
da bist.
Also es wird nicht nur gespielt, sondern es soll dir auch klar gemacht werden, welche Emotionen gerade
sehr klar
rübergebracht werden sollen.
Überdeutlich.
Mhm.
Und ich muss auch sagen, dass dieses also, Familien- und Frauenbild und überhaupt, der Film ist nicht so alt, der ist von 2003 oder so, was da transportiert wird, ist auch nicht so
ganz
nachvollziehbar für mich.
Ja.
Wenn du jetzt eine Variante anschaust mit Spion oder Mystery, es geht ja natürlich immer um Melodrama und Liebe hauptsächlich, aber es gibt auch viele mit Mystery-Elementen und so. Ne?
Mhm.
Hubschrauber kommen immer gerne vor in Bollywood-Filmen.
Mhm.
Dann lenkt es vielleicht so ein bisschen ab, aber da ging es, das war wirklich rein auf diese Familiengeschichte konzentriert. Und der Film heißt übrigens auf Deutsch irgendwas so ähnlich wie Gute Zeiten, Schlechte Zeiten.
Mhm.
Ja, in guten wie in schweren Zeiten oder so ähnlich. Fixiert auf nur dieses Familiendrama, zu hart für mich. Wir sagen echt, ich habe dem Film, ich habe mich erlegt. nach 3,5 Stunden. Mhm. Ich war kaputt, ich war am Ende, ich war erledigt.
Wie ging es der Betriebspsychologin? Fertig. Kannte sie den Film?
Nee, sie kannte ihn nicht. Sie kannte schon andere Bollywood-Filme, weil sie früher viel RTL 2 geguckt hat.
Mhm.
Sie war vorbereitet, sie hat ihn weggesteckt. Mhm. Aber auch sie musste einräumen.
Ja.
Bisschen lang.
Naja. Naja, bisschen lang. Ich glaube, das wird auch nicht so vielleicht geguckt, wie wir einen Film gucken.
Man muss ein bisschen zelebrieren, das Ganze. Mhm. Aber ich schwör's, da war ich bereit dazu und ich hab's auch bei diesen Tanzeinlagen, ne?
Mhm.
Aber mir war dann doch zu wenig ja, Tanz letztlich.
Frauen, also das, ich meine, ich fange gerade einen Satz an. Frauen spielen, okay, dass sie eine komische Rolle in Hollywood, Bollywood-Filmen spielen, ist ja irgendwie auch klar. Es ist auch schon einfach auch schon von der Drehart oder wie es produziert wird. Zum Beispiel die hübschen Frauen, die du gesehen haben wirst, die da gesungen und getanzt haben, sind da wirklich auch meistens nur Model. Die Stimme, die du hörst, stammt von Sängerinnen.
Ja, auch bei den Männern. Shah Rukh Khan hat auch nicht selbst gesungen.
Ach, Shah Rukh Khan singt auch nicht selbst. Okay, das wusste
zumindest ich. Zumindest habe ich bei Spotify den Soundtrack und da kann man nicht, okay, da wird er nicht genannt. Nein. Ja, sie waren auch meistens nicht lippensynchron.
Ja.
Was die hatten, war in dem Film, war unglaublich viel diese Rotating Camera Shots, weißt du, die einmal so J.J. Abrams auch gerne macht, so einmal um die Darsteller rum rotiert.
Und Tänzer überall.
Tänzer überall, kommen aus jedem Winkel, aber das fand ich gut.
Ja.
Ich fände es gut, wenn wir zum Beispiel uns auf der Straße treffen und unterhalten uns über das Wetter oder über warum Andrew noch immer, also der Kaffeebesitzer, immer noch so viel raucht. Obwohl er eigentlich immer aufhören will. So eine banale Alltagssituation und plötzlich wird es mit Musik und Tanz unterstützt und aus dem Planschepark kommen plötzlich Leute und tanzen mit uns.
Ja, oder unser Briefträger schmeißt seine Mütze weg und...
Ja, ich habe keinen Steady-Briefträger mehr, du? Kommt immer derselbe zu dir? Bei mir nicht
Briefträger
mehr.
Briefträger kriegst nicht so
also
mit.
Also DHL.
Unser DHL-Mann, doch, ich habe einen Steady, aber einen anderen. Unser DHL-Mann ist weg.
Wieder weg, ne?
Ja, dabei wollte ich ihm doch eigentlich unbedingt den Ken Loach-Film empfehlen.
Ich wollte gerade sagen, der Film zur Paketkrise.
Mhm.
Ja.
Ja, es ist ja nicht... Ja. Naja.
Okay, gut.
Weiter. Das Paket ist einfach ein sehr deutliches Beispiel für das, wie so gerade, was passiert. Die Gig-Economy.
Gig?
Ja, es wird, naja, weil den Leuten so suggeriert wird, jetzt passiert was Tolles Neues. Du bist jetzt hier Franchise, aber im Grunde genommen werden nur das, wofür man lange gekämpft hat, was ich was, 8-Stunden-Wochen, Arbeitsbedingungen, sowas aufgelöst.
Und zu noch schlechteren Konditionen, ja, wieder angeboten.
Ja.
Ja, verstehe. Ich habe Fernsehen geguckt auch, ich habe viel geguckt diese Woche. Ich bin ein bisschen malat. Mhm. So, der Rücken macht Mucken und da gucke ich dann automatisch, mache ich das Gegenteil von dem, was ich sollte, nämlich einfach mich viel erheben, lege ich mich viel hin und gucke. Das ist eigentlich die schlechtere.
Aber hast du Rezeptur. Wenigstens deine Black Roll im Rücken?
Natürlich, die habe ich auch jetzt, as we speak, im
Rücken. Ah, gut.
Pass auf, ich habe New Pope weitergeguckt. Es bleibt fantastisch, es wird sogar noch besser. Es gibt eine Schlüsselszene, Peak TV, finde ich für mich jetzt schon 2020. Malkovich lädt Manson ein in den Vatikan, Marilyn Manson.
Ich, ja?
Ja, und er ist wirklich da.
Cool.
Und er sagt, ist sehr bescheiden, er sieht ein bisschen pudgy aus, ne, ein bisschen schwammig, in Vollschminke, aber er ist Marilyn Manson ohne Zweifel und sagt so, you look a bit older with the beard. Und dann sagt Malkovich, I had a beard since I was 31. Dann stellt sich raus, Manson hat ihn mit Jude Law verwechselt.
Oh.
Und dann sagt er so als Ausrede, so, du, ich weiß, war so viel im Studio in letzter Zeit. Ja. Das hat man nicht mitbekommen, dass der Papst gewechselt hat. Lustig. Herrliche Szene. Später kommt noch Sharon Stone in derselben Folge und sagt, Freundchen, was ist denn hier eigentlich hier mit weiblichen Priesterinnen und etc. Und ja, genau. Und dann sagt Malkovich sowas, wir sind ja einfach nur Menschen. Letztlich kann niemand diesen Prozess aufhalten. Selbst wir nur eine Zeit lang. Wird sich alles fügen.
Mhm.
Dann habe ich die Outsider weitergeguckt. Es wird immer übernatürlicher, es wird immer scarier, immer horrorfilmmäßiger, aber irgendwie schafft es das Drehbuch und die Darsteller den Film irgendwie so lange zu grounden, zumindest die ersten 5 Folgen, dass es weniger nach Stephen King als irgendwie nach so Crime Procedural Drama aussieht. Das gefällt mir. Wenn wir dann völlig abheben ins S-Territorium, du reibst deine Nase am Mikroschutz, am Popschutz und man hört es ja, sehr
die
deutlich.
Die Hörer lieben das.
Okay, das liebe Hörer, liebt ihr es, wenn du Rüdiger, schreibt uns.
Ja.
Genau. Und solange das so bleibt, finde ich gut. Wenn das mal abhebt ins völlig Übernatürliche, muss ich mir noch ein Urteil bilden. So.
Aber du hast noch was gesehen.
Boah, ich habe so viel gesehen. Pass auf, ich habe gesehen Pastewka und zwar die gesamte aktuelle, die gesamte 10. finale Staffel.
Oh.
Und ich finde, das ist natürlich schon ein bisschen das Testament auch von Bastian Pastewka, dass es geschafft hat, eine deutsche Serie zu bringen. Er wollte eigentlich das deutsche Curb Your Enthusiasm machen und hat es aber irgendwie geschafft, eine Sat.1-Comedy zu kreieren, so fing es ja an auf Sat.1 damals, die nicht so bissig und nicht so bärbeißig ist auf den ersten Blick, sondern man denkt, ja, das ist ja so ein bisschen wie das deutsche Office. Mhm. Wie hieß das deutsche Office?
Stromberg.
Stromberg, genau. Das ist ein bisschen Stromberg-artig, ein bisschen Komödienstadel-artiger. Aber letztlich stellt sich's raus, dass Pastewka die giftigste und vergifteteste Serie von allen ist. Und trotzdem so einen, man kann nicht wegschauen. Es ist so ein bisschen wie so ein Glotzer, so ein Gaffer. Man muss weiter gaffen bis zum Schluss. Also das eigentlich, was das binge-würdigste Format des deutschen Fernsehens geschaffen hat. Man kann nicht aufhören zu gucken. Und man hat wie in jeder Folge, und es ist wirklich toll, denkt man am Anfang, ja, Pastewka, Mensch, ein bisschen hat er sich schon rehabilitiert, er macht jetzt auch gute Sachen und so. Und vielleicht hat er doch das Herz auf dem rechten Fleck. Und du guckst weiter und er benimmt sich immer schlimmer und seine Plattitüden werden schlimmer und er ist so egozentrisch, er ist so narzisstisch und alle anderen Darsteller, merkst du eigentlich auch, zeigen auch wieder ihre schlimmsten Seiten und am Ende verhalten sich alle ganz schrecklich und du kannst trotzdem nicht weggucken. Und letztlich hat er auch was geschaffen, das wurde mir jetzt erst klar, er hat quasi auch was geschaffen, wo du siehst, der Humor der 90er Jahre oder der bundesdeutsche Humor, wie der sich selbst überholt, auch es kommen ja immer mehr Handys vor, Apps, die moderne, es geht um Emanzipation, es geht auch um Lesben, Lesbierinnen in diesem Format, also die moderne, wie langsam dieser miefige und piefige Humor und dieses langsame bundesdeutsche und etablierte Establishment-artige, was auch Bastian Pastewka und sein Humor selbst repräsentiert haben, auch in den 90ern, wie sich das selber überholt und selber umwälzt und auch eklig macht irgendwie. Und das traut er sich. Er traut sich wirklich mehr denn je, sich selbst, seine Generation Humor und auch das, was er mag selbst und wofür er steht, auch eklig zu machen. Das finde ich, finde es sehr mutig. Und ich muss wirklich sagen, das ist ein Stück deutscher Fernsehgeschichte. Bin irgendwie froh, das gesehen zu haben.
Super.
Und in ein ähnliches Horn bläst, weil du Hornblasen gesagt hast vorher, finde ich gut, ja. Brad Pitt blies schon mal in ein ähnliches Horn, hast du
gesagt. Ja, stimmt.
Dann hast du hast das Verb weggelassen, das letzte Präfix. Mhm. Suffix. Ist Catastrophe.
Ja, ich habe den Trailer gesehen, ich hab davon noch nie gehört, das sah super lustig aus.
Ich vor Jahren, aber ich fand's dann nirgendwo. Es hieß immer schon, es wäre auf Amazon Prime, hab's aber nie gefunden oder hab's damals nicht gefunden, hab dann eine Weile nicht geguckt. Es hat 4 Staffeln, ich habe die erste geguckt. Es geht praktisch um ein Amerikaner, ist in London, Geschäftsreise, hat ganz viel und erfreulichen Sex mit einer Engländerin.
Was hat er?
Sex. Mhm. Mein Sohn schläft nebenan. Ah. Oder vielleicht ist er schläft er nicht mehr. Deshalb muss ich das Wort ein bisschen tarnen. Mhm. Außerdem spreche ich es auch manchmal auch so falsch aus. Ja. Die haben sehr viel Spaß zusammen und kommt ein Kind raus dabei. Mhm. Er sind beide nicht mehr die Jüngsten, er zieht sofort zu ihr nach London. Und die müssen sich tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes zusammen raufen. Und die Betonung liegt auch ein bisschen auf raufen, weil sie mögen sich eigentlich gern, können aber wahnsinnig fies zueinander sein. Also wie die streiten, man erkennt sich natürlich auch wieder. Und zwar so auf den Seiten, wo man eigentlich nicht will, dass es jemals, es gibt ja so Aspekte von Streits, wie man sich verhält in Streits mit der Partnerin, wo man denkt, das sind so Sachen, die, da sollte mich besser niemand sehen, wie ich mich jetzt gerade verhalte. Die gibt es natürlich auch in Streits, es gibt es natürlich auch gegenüber seinen Kindern oder die werden aber da gezeigt bei Catastrophe. Und es ist ja unangenehm zu gucken manchmal. Und manchmal würdest du dir fast so als Comic Relief so einen Lachtrack wünschen. Das war doch jetzt ein Witz, oder? Das war doch jetzt ein Witz, wie gemein die zueinander waren. Aber es kommt natürlich keiner. Aber es tut weh, aber es macht Spaß. Es geht so ein bisschen in die Fleabag-Richtung von der Derbheit.
Das wäre eine Frage von mir gewesen,
aber ja. Aber es erreicht nicht ganz Fleabag-Charakter. Ich bin jetzt bei Staffel 2. Da ist mir ein bisschen viel passiert in der Zwischenzeit. Ich bin nicht sicher, ob ich damit einverstanden bin. Aber Staffel 1 kann ich sehr, sehr empfehlen.
Mhm. Also was mir daran gefällt, ist dieser Zusammenraufen-Aspekt. Man hat ja, die haben ja in ihrer Beziehung schon so ein paar Stadien übersprungen.
Ja, die kennen sich eigentlich gar nicht.
Kennen sich eigentlich kaum.
Haben aber bekommen ein Kind und sind fast verheiratet.
Ja, und sind aber auch irgendwie alt genug und lebenserfahren genug, um zu sagen, jetzt wir suchen das Positive oder wir hier wächst gerade ein Kind dran, wir müssen das jetzt machen oder...
Ja, sie sollten es sein, sagen wir mal so, aber ich glaube,
dass... Der Trailer wirkte so, als wenn die da so sehr...
Ja.
Es hat was sehr Sympathisches, der Trailer.
Ja, es ist auch eine sehr sympathische, aber es ist auch eine derbe, es ist auch eine abgründige abgründige Serie.
Okay, also dann muss ja auch.
Nicht immer leicht auszuhalten.
Schön.
Genau.
Gut.
Okay, gut. Ich habe noch gesehen, Kurzzusammenfassung, Picard Folge 3. Ja. Und ich muss sagen, sorry, liebe Leute, kein Spoiler, aber die ist Horse Shit.
Horse Shit sogar.
Ja, die ist alles das, was ich an Star Trek nicht mag. Es ist idiosynkratisches, es ist überflüssiges Gelaber, es ist
Picard empfehlen wir einen Podcast.
Es ist ein bisschen Klugscheißerei, philosophische Klugscheißerei. Es stallt ewig vor sich hin, bis da mal diese Crew zusammen ist. Also noch so eine Folge und ich bin raus, ganz ehrlich,
ja,
liebe Freunde.
Was habt ihr dann davon?
Ja, apropos Horse, BoJack Horseman, ich bin leider erst bei Staffel 4, aber BoJack Horseman ist eine fantastische Zeichentrickserie, die eigentlich den Ruhm von den Simpsons verdient hätte und ich kann sie eben nur sehr ans Herz legen. Gerade laufen bei Netflix die letzten Folgen ever, das ist quasi die zweite Hälfte Staffel 6. Und dann habe ich letzte Woche noch Unsinn erzählt. Alison Brie's Horse Girl ist keine Serie, sondern ein Netflix-Film und läuft gerade auf Netflix.
Na dann, ich das gewusst hätte, Bernie.
Ich beauftrage dich hiermit, den zu gucken.
Guck ich.
Ein Film über Mental Illness und Fantasie.
Das ist ja zum Vieren. Gut, guck ich mir an.
Gut. So, Rüdiger Rudolph, would you please break Spieltag 21 der Bundesliga down for us?
Bernie, ich habe kurz gedacht. Du würdest nie fragen.
Aber nur kurz im Sinne von einer Stunde und 11 Minuten.
Du würdest nie, ohne Verb. Ich liebe Chandler. Ich liebe Spätzünder. Doppelpunkt? Steht hier Doppelpunkt. Siehst du, das passiert mir immer, wenn ich nicht nochmal vor einmal.
Chandler Bing von Friends?
Ja, den auch. Aber du weißt Bescheid. Ich rede von Eintracht Frankfurt. Doppelpunkt Chandler habe ich geschrieben. Doppelpack.
Fang doch nochmal an.
Ja, ich liebe Chandler, ich liebe Spätzünder. Doppelpack Chandler, Doppelpack Kostic. Dazwischen ein Solo-Türchen von André Silva.
Kurz muss ich unterbrechen, ich weiß, es ist doof, aber perfekt wäre es, wenn du sagst, ich liebe Spätzünder, Doppelpunkt und jetzt Doppelpack-Dings. Hättest du dreimal Doppel-P.
Das stimmt. Summa summarum, Eintracht Frankfurt, FC Augsburg 5:0. Wolfsburg und Düsseldorf teilen sich Punkte und Sympathien 1:1. Das spektakulärste Spiel der laufenden Saison. Leverkusen schickt den BVB mit 4:3 nach Hause. Und Bern, ich weiß jetzt endlich, an wem mich Kevin Volland erinnert. An König Boris von Fettes Brot.
Ja, bisschen. Aber die Attraktion. Die slightly more attractive Variante, finde ich.
Ja, gut, also der Sportler ist jünger, schön, auf das alles. Aber ich finde, er hat auch ein bisschen die gleiche Kopf und auch dieses leicht Nassforsche im Blick. Mhm. Und noch was, mir fällt noch was ein. Beide sind besser, als man denkt.
Ja, absolut. Und Nassforsche ist eins meiner Lieblingsworte.
Nassforsche.
Ja. Sagt man deshalb.
Ist auch deine Lieblingsrubrik auf Pornhub. Quaison trifft dreimal beim 3:1 gegen die Hertha. Bülter trifft zweimal beim 2:0 von Union Berlin in Bremen. Waldschmidt trifft einmal beim 1:0 von Freiburg gegen Hoffenheim. Und Alfred Schreuder und Christian Streich haben sich lieb. Schön.
Ja, warum? Hab's nicht gesehen?
Sie haben es gesagt in der Pressekonferenz. Also sie haben sich vorher schon minutenlang, also quasi ein knappes Viertelstündchen, haben sie nebeneinander gesessen und sich unterhalten. Was man jetzt, finde ich, auch nicht so oft sieht. Ich finde, was man oft sieht, ist, wenn die Mannschaften und Trainer ins Stadion kommen, dass sie so Shake Hands machen für die Kamera. Da sieht man immer sehr deutlich, dass die sich sehr bewusst sind, was gerade passiert, dass sie gerade gefilmt werden. Die beiden haben so richtig entspannt, quasi wie wir, miteinander beieinander gesessen und haben sich unterhalten.
Woher kennen die sich?
Ja, das weiß ich jetzt nicht. Aber
wusstest du, dass Huub Stevens Co-Trainer von, dass quasi Schreuder schon Co-Trainer von Huub Stevens war bei Hoffenheim?
Ja, ich glaube auch, die kennen sich vom Fußball, Bernie. Nee, aber wo genau, weiß ich auch nicht. Ja.
Nein, ich weiß, dass er Julia Nagelsmann assistiert hat, das weiß man ja, aber ich wusste nicht, dass er schon beim Hüb dabei war.
Ich schaue immer, wer zusammen, also wenn man so überlegen muss, woher kennen die sich, bleibt immer, finde ich, eine Option Trainerlehrgänge.
Absolut.
Dann zusammen gewohnt, kam auch schon öfter.
Ja. Oft beides.
Was wir noch nicht hatten, ist
Gemeinsamer Podcast.
Ja, Mitfahrgelegenheit.
Mitfahrgelegenheit.
Flixbus.
Wir kennen es von Flixbus.
Zusammen mit dem ICE bei Sturmtief Gudrun in Hannover festgehangen. Haben wir auch noch nicht gehört.
Tinder.
Ja, Tinder. Aber vom Fußball ist immer ein guter Tipp. Und nach hartem Pokalfight, über Pokal haben wir übrigens noch nicht geredet, Bernie. Und nach hartem Pokalfight reichte es für die Knappen nur zu einem 1:1 Heimunentschieden gegen Aufsteiger. Parabara born! 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 Born to be alive!
Jetzt ist er wach. Jetzt ist er wach, mein Sohn, glaube ich.
Wach?
Ja.
Wir haben 5:10, aber es besteht noch die Gefahr, ihn zu wecken, ja? Ja, gut.
Entschuldigung, es sind Ferien? Ach so. Was bist du denn drauf, Mr.?
Bin ich denn drauf?
Mr. Hausmeister, ja. Bundesrepublik 1978.
Pass bloß auf. Also Hausmeister gebrauchst du in so bösen Zusammenhängen, so respektlos dem Hausmeisterberuf gegenüber, dass ich mich jetzt ein bisschen... Na gut. Und wenn das Duell Leverkusen-BVB am Sonntagabend angesetzt gewesen wäre, Bernie, glaube ich übrigens, das ist überhaupt kein Downbreak, weil das Spiel habe ich schon gedownbreakt. Ich glaube, auch das wäre 0:0 ausgegangen. So, was wollte ich jetzt sagen? Habe ich jetzt ja das rheinische Derby, Gladbach-Köln gewinnt Sturmtief Sabine mit 1:0. Und Bernie, ich glaube, ich habe
Bayern-Leipzig.
Habe ich downgebreakt. Pass auf, jetzt kommt's. Der Nagelsmann im Bundesliga-Trubel. Er gewinnt dies Jahr, das ist schon klar. Gewiss nicht. Auf keinen Fall das Double. No Qual der Wahl, raus aus Pokal, bleibt nur noch League und Liga. Der Sonntagabend-Topspiel-Kick fand leider keinen Sieger. Für Bayern schlecht, für Leipzig gut, wer ist hier Spreu, wer Weizen? Die Bayern ließen für RB es nicht mit Chancen geizen. Genutzt hat's nix, alles vorbei, die Punkte sind geteilt. So bleibt zumindest sichergestellt, dass keiner dem anderen enteilt. Bayern München, RB Leipzig 0:0.
Du meinst, es war eher gut für Leipzig, das Unentschieden?
Ja. Naja, also ich sag mal, die Form sprach in letzter Zeit für die Bayern.
Ja, das stimmt.
So.
Spiel sprach für beide so ein bisschen.
Das Spiel an sich, genau, im Vorfeld, das Spiel für sich sprach für beide, ja, finde ich ja auch. In den ersten Minuten vielleicht ein bisschen mehr für die Bayern, aber spätestens ab der zweiten Halbzeit.
Ja, man kann sagen, erste Halbzeit hui, zweite eher pfui bei Bayern. Aber es liegt ein bisschen an Leipzig, dass die...
Leipzig einfach stärker wurden im zweiten.
Ja, genau.
Und sie hätten, man muss mal sagen, Leipzig hätte das auch wirklich sehr gut gewinnen können.
Ja, ja. Ich finde, also dadurch, dass es ein Auswärtsspiel war im Olympiastadion, Bernie, apropos 1978,
Okay, Boomer.
Kann man natürlich, okay, fucking Boomer, kann man natürlich schon sagen, dass es ein Gewinn für Leipzig ist. Ja. Gebe ich dir doch recht.
Gut.
Ja. Du, der Haaland, ne? Also der Haaland.
Der Haaland, ja. Hat nicht getroffen.
War nett in den Haaland auch.
Ich weiß. Gibt's auch einen Hashtag.
Nicht getroffen. Beide Male nicht getroffen. Und raus aus dem DFB-Pokal und raus aus der Meisterschaft.
Im Pokal hat er auch nicht getroffen. Ne?
0:2 verloren. Haben die nicht 0:2 gegen Bremen verloren?
Nein. Nicht 0:2. 2:3 haben sie verloren.
Ach so.
Hast du nicht das Tor von Emre Can gesehen?
Nee, ich habe vom Pokal gar nichts
gesehen. Bernie, das war ein Gedicht.
Das Emre Can-Tor, das war aber hier in dem Spiel. Dieser Weitschuss, meinst du, von 31 Metern?
Ja.
Ja, das war aber nicht im DFB-Pokal.
Nee, das stimmt, das war gegen Leber. Ich rede gegen Bremen. Bremen.
Ja.
Ja.
Ja, weißt du?
Ja.
Und da ging es 3:2 aus für Bremen.
Ja.
Das ist natürlich Quatsch mit dem 0:2. Das habe ich jetzt wiederum mit was anderem verwechselt, wo ich nicht weiß, womit. Ach, ich habe im Pokal auch Bayern-Hoffenheim ein bisschen gesehen, ne?
Ja.
Da hat sich ein bisschen angedeutet, dass es schwierig wird am Wochenende, wenn man von 3-1 dann, also von 4-1 dann immer so auf 4-3, auf letzten Drücke irgendwie runter gezüchtigt wird. Habe ich mir ein bisschen Sorgen gemacht. Insofern war ich tatsächlich beruhigt, als ich nach der Dessen-Zusammenfassung da auf ein Unentschieden rauskam. Hatte nämlich durchaus mit einem Sieg für Leipzig ein bisschen gerechnet.
Ich hatte Unentschieden getippt auf Tipico und gewonnen.
Ja?
Ja. Ich bin jetzt im Plus, Bernie.
Spieler.
Ich habe mehr. Ja, du, Anka Gems hat das nochmal bei mir sehr gefördert.
Ja, das ist auch absolut ein leuchtendes Beispiel für, warum sich doch rentiert zu spielen.
Auf jeden Fall.
Ja, also für BVB war es keine schöne Woche. Und das Emre Can-Tor, das war tatsächlich in diesem Spiel gegen Lefko. Und das war ein Gusto-Stückchen, habe ich mir notiert. Gut, dann kommen wir jetzt zu den Sopranos, aber vorher möchte ich noch fragen, Rüdiger, du leihst dir meinen Pömpel aus, ne?
Weiß jeder, was mit Pömpel gemeint ist? Ja, wie nennt man das? Ein Saugnapf am Stock, ein Ding?
Pömpel.
Pömpel?
Ja, gibt's no doubt about it.
Das sagst du als, du stammst ja aus einer niederbayerischen Sanitärdynastie.
Ja, genau.
Also so ein Ding, mit dem man einen Unterdruck im Rohr erzeugt, das klingt ja auch furchtbar, einen verstopften Duschabfluss wieder freizukriegen. Ja. Das leih ich mir von dir aus.
Ja.
Deiner sieht aber, sag ich mal, der sieht ja aus wie neu.
Jungfräulich, ne?
Jungfräulich.
Ja.
Auch.
Ich halte ihn gut in Schuss.
Lux mit 3 Sternen. Ja. Ich sehe, er ist ja frisch gefettet. So, jetzt reicht's aber.
Wir haben Sopranos geguckt, Staffel 2, Episode 7, Die Girl. Weißt du, was ein Die Girl ist?
Nein, das wollte ich dich fragen.
Es ist ein Development Girl. Es ist ein abfälliger.
Das kam rüber, dass es abfällig ist,
Bezeichnung,
ja.
Bezeichnung für jemand, also bevorzugt eine Frau, die so ein bisschen so niedere Arbeiten am Filmset, eigentlich höhere Ambitionen hat, aber niedere Arbeiten am Filmset erledigen muss. Die Girl. Ich fasse kurz mal zusammen, worum es in der Folge geht. Christopher Moltisanti unternimmt weitere Versuche in Richtung Filmindustrie. Pussy Bonpensiero leidet an seiner Rolle als Spitzel. Und AJ Soprano, der Sohn von Tony und Camilla, wird Existenzialist.
Entdeckt die Philosophen.
Ja, Teenage Angst, sagt man auch. Die Folge fängt an, AJ fährt den Autospiegel ab, hat sich illegalerweise das Auto von der Mama abgeliefert, wird zur Rede gestellt und kommt aber nicht mit den üblichen Teenager-Ausreden, sondern sagt, eigentlich ist es alles egal, weil life is absurd, there is no good, why are we born?
Ja.
Und Meadow klärt ihn auf, das ist ganz normal, so ist es halt in dem Alter. Und Tony geht natürlich sofort zu Melfi und fragt, was ist da los? Und Melfi sagt, das ist Existenzialismus, Tony. Und er sagt, als Reaktion ist, fucking Internet.
Ja.
Ja, was auch unsere Reaktion ist, wenn unsere Kinder wieder mit dem neuesten Pokémon-Spleen ankommen.
Mhm.
Auf jeden Fall ist es jetzt so, dass man bei AJ so ein bisschen aufs Gaspedal gedrückt hat. Meadows Entwicklung hat man schön über 2 Staffeln jetzt beobachten können. AJ ist jetzt plötzlich Teenager. Man merkt tatsächlich, erst macht das Auto kaputt, er kifft bei seiner Konfirmation und er interessiert sich für Nietzsche.
Ging dir also zu
es
schnell?
Geht alles ein bisschen schnell.
Ah, okay.
Ja, von AJ.
Ja, das stimmt. Wenn ich drüber nachdenke, ja, ich bin auch ein bisschen überrascht.
Ist quasi Pubertät on the fast track.
Mhm.
Aber gut.
Du, aber vielleicht ist es
auch
so.
Er erzeugt auch sehr lustige Szenen. Es geht weiter damit, dass Chris seinen Cousin trifft und der ist liiert mit einer echten, also wie sie später rausstellen sollte, einer Vice President von einer Produktionsfirma.
Mhm.
Er denkt, es ist halt aber so eine Atlatin, so ein D-Girl hat, die sich ein bisschen wichtig macht beim Film, ne? Sie heißt Amy und Amy wird gespielt von Alicia Witt, einer Sängerin und Schauspielerin, von der man jetzt gerade nicht so viel hört, aber die so als Multitalent gilt, unglaublich musikalisch soll sie sein, eine Art kleines Genie, schon als kleines Kind im David Lynch Film mitgespielt, ultra begabt. Und ich muss sagen, ich habe mich erinnert dann an diese Folge, als ich Alicia Witt gesehen habe, also Amy, ein bisschen verliebt in sie war damals. Muss ich wirklich sagen, war irgendwie mein Typ, dachte ich. Über so Spirenzien bin ich natürlich längst hinweg und kann es völlig analytisch betrachten.
Jetzt hast du einen Man-Crush auf John Favreau.
Nein, du musst trotzdem sagen, ich gönn's dem Christopher nicht, diese Amy. Diese emanzipierte, taffe Frau, die ja einfach auf seinen Mafia-Bullshit ein bisschen steht, oder?
Ja.
Die sucht ein bisschen die Gefahr, ne?
Ja, ja. Er hat.
Die Melfi-esque.
Christopher hat so einen kurzen Mobster-Moment, wo er mal kurz andere Leute in der Kneipe zurechtstutzt.
Genau, da treffen sie sich, als sie sich treffen in diesem Club, da stupst der Mann hinter Amy mit seinem Rücken an sie und dann sagt er ihm was ins Ohr, was er nicht verrät, aber was
darauf. So ein Chick-Moment. Hast du mal Chick gesehen oder gelesen?
Nee.
Ach, herrlich. Der neue russische Schüler in der Klasse hat so einen Moment, wo er mal kurz so den Schulschlägern den Stecker zieht, wie es bei Chick heißt. Er flüstert denen auch nur was ins Ohr. Keiner weiß, was er gesagt hat, aber es hat seine Wirkung nicht verfehlt.
Ja, Chick hat mich nie angesprochen von der Handlung her.
Chick ist großartig.
Ja.
Bernie Chick ist großartig.
Ich werde es nicht lesen. Es lag ewig lang bei uns rum. Es gibt wirklich, ich habe den Klappentext gelesen und ich muss wirklich sagen, es ist die Antithese von dem, was ich gerne lesen möchte. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie.
Dann lass dich überraschen, Bernie.
Nee, du, ich habe keine Chance. Ich lese jetzt nichts mehr das nächste halbe Jahr.
Ah, gut.
Ich habe stapelweise Bücher über Ludwig II. Hier liegen.
Oh Gott.
Nur ein kleiner Hinweis.
Oh je. Ich lasse mein Geschenk verschwinden.
Hast du Chick für mich besorgt?
Das hast du ja schon. Nein, ein Buch einfach.
Ja. Ich lese Chick nicht. Ich sag,
ja, das ist ja gut, dann lese es halt nicht. Guck nicht Jojo Rabbit, guck nicht Chick, guck nicht Ken Loach. Tu es einfach nicht.
Ich kann nicht alles gucken.
Ja, ist doch klar.
Ich muss selektieren.
Ja, verstehst du? Natürlich.
Und es ist die Show, in der ich dir Sachen empfehle und nicht du, nicht umgekehrt.
Das habe ich gemerkt.
Nein, pass auf. Ich nehme das ernst. Es gibt ja alle andere Leute, die Chick gelesen haben, die es auch nicht schlecht finden. Ich werde mal reinlesen. Irgendwann mal, wenn ich Zeit habe und Lust habe. Aber es hilft ja auch nichts, das mit so einem Negativgefühl jetzt. Weißt du, dann bin ich biased dagegen, bin so anti und dann lese ich es und dann fühle ich mich nur bestätigt in dem. Da muss ich einen Moment erwischen, wo ich wirklich mal sage, Mensch, jetzt lese ich mal rein.
Ich werde versuchen, den richtigen Moment zu finden.
Okay, auf jeden Fall, Chris will wieder zurück ins Filmbusiness und stellt sich auch raus, Adriana hat sein Skript, sein Movie-Skript gerettet, aus dem Müll gefischt. Oder hatte eine Kopie oder sowas. Und er lernt John Favreau kennen, den Regisseur. Mittlerweile ein sehr gefragter Regisseur, König der Löwen gemacht, Dschungelbuch, Mandalorian zuletzt.
Ja,
damals war er gerade mit Swingers bekannt.
Den ich nie gesehen habe.
Habe ich auch nie gesehen, interessiert mich auch nicht, muss ich sagen. Bleibe ich ignorant, auch was Swingers betrifft, tut mir leid.
Ja.
Aber John Favreau, auch bekannt durch seine Rolle als Happy in den Iron Man und Avengers-Filmen.
Ja.
Sympathischer Typ, finde ich. Mochte ihn eigentlich immer schon ganz gern, kenne ihn schon relativ lange. Also vom Sehen her halt.
Vom Fußball.
Und macht es auch ganz gut in dem Film. Spielt den Regisseur ganz gut. Und ja, ist ein bisschen auch beeindruckt von Christopher Moltisantis Mobster-Wissen. Klaut sich da auch eine Anekdote, aber will mit ihm so dann doch vielleicht im Nahkampf doch
so viel
zu tun haben. Weil es tatsächlich eine Nahkampfszene gibt, wo Christopher so ein bisschen mit ihm rauscht. Er sieht ziemlich Coke-induced aus in der Szene, Christopher.
Ja.
Und balgt sich mit John Favreau. Und da merkt man so ein bisschen, John Favreau ist das Ganze nicht geheuer.
Niemand ist das geheuer. Ja. Mir wäre es auch nicht geheuer.
Wenn der jemand auch so eine Knarre hinwirft.
Einfach. Ja, klar.
Ja. Und der eigentlich auch klar ist, dass Christopher Moltisanti auch schon Leute umgebracht hat.
Ja.
Und John Favreau eigentlich so spaßeshalber fragt, hast du eigentlich schon? Mhm. Und dass Christopher dann so, stell doch die Frage.
Na, ja, ich werde nicht antworten, bevor du nicht wirklich gefragt hast.
Und dann denkt sich John Favreau, warum habe ich verdammt nochmal gefragt eigentlich?
Absolut.
Hätte mir die Antwort doch selbst geben können.
Denken wir uns alle.
Genau. Und jetzt ist es so, dass Christopher tatsächlich den Kontakt zu John Favreau sucht und doch ins Filmbusiness will und dabei aber so ein bisschen abgeblockt wird, aber letztlich bei Amy landet, mit der er eine Affäre hat. Und man merkt, diese starke Frau, die sich halt nicht so viel von ihm gefallen lässt wie Adriana, beeindruckt ihn so ein bisschen. Er sagt auch am Ende, I really liked you, als sie ihm den finalen Korb gibt. Immerhin ist er auch mit seinem Cousin zusammen. Kann man auch nicht ganz vergessen. Und ich hatte so den Eindruck, es gibt noch eine Schlüsselszene und zwar, da kommt er zu spät zum Essen mit Tony und Carmella, benimmt sich unmöglich, dampft wieder ab und dann sagt Adriana, ja, der ist so beschäftigt mit seinem Screenplay. Und dann kommt ein Moment wie straight aus einer Sitcom, in der Tony sagt, die Kamera macht auch so eine leichte Bewegung, zoomt auf sein Gesicht und Tony sagt, Screenplay?
Ja, es ist so ein bisschen.
Und da wittert Tony das, dass da was im Argen ist und sagt später auch zu ihm, als er sich wieder daneben benimmt bei der Konfirmationsfeier von AJ, sagt er zu ihm, du nimmst dir jetzt mal 10 Minuten, mein Freund, und überlegst jetzt mal ganz klar, machst du irgendwas anderes, dann hau ab. Aber wenn du bei unser Ding bist, dann bist du mir verpflichtet ab jetzt und für immer und dann gibt's nichts anderes mehr, mein Freund. Aber du hast Zeit. Und Christopher geht auch raus und sagt nicht gleich, Tony, ja, natürlich, tut mir leid, sondern er geht auch raus.
Er hat diesen Moment, absolut.
Raucht eine. Und sowohl diese mögliche Liaison mit Amy als auch dieses Eindringen ins Filmgeschäft, als auch diese Szene mit Tony, das ist Christophers Out. Das wäre sein Weg raus. Und ich weiß nicht, ob noch einer kommt oder wie viele noch kommen. Ich glaube nicht. Ich glaube, das war's. Ich glaube, das fällt die Entscheidung über Christopher Moltisantis weiteres Schicksal. Deshalb ist diese Folge so wichtig.
Ja, ist lustig. Tony reagiert so ein bisschen, wie andere Leute reagieren, wenn sie hören, dass er zum Schwenk geht.
Zum Shrink.
Ja.
Achso, ja, aber wenn Tony das.
Ja,
Tony,
als wenn Christopher sagt, wenn er hört, er macht Screenplay. So, Moment mal, hier. Und was schreibt denn da überhaupt? Und erzählt er da vielleicht so viel? Es geht auch immer ein bisschen um Geheimnisverrat.
Ja.
Und Konzentration und ja.
Wobei Tony sehr tolerant ist. Ich glaube, andere Mafia-Bosse hätten den, glaube ich, schon mal irgendwie die Daumenschrauben angelegt.
Was ja, das ist halt der Unterschied zwischen den Sopranos und den Oldschool-Guys.
Ja, das stimmt tatsächlich. Ist ein bisschen milder. Bringen auch Leute um, aber sind eigentlich, so wie Pussy sagen würde, Stand-up-Guys, ne?
Ja.
Apropos Pussy. Er wird jetzt wirklich, jetzt wird er gezwungen tatsächlich irgendwie sich zu verkabeln, Abhörgerät zu tragen.
Und zwar bei der Konfirmation des einzigen Sohnes seines Bosses.
Ja.
Also jetzt wird von ihm das Härteste verlangt, was man von ihm verlangen kann.
Jetzt geht's ja auch bergab mit seinen Nerven und auch mit dem. Ja, und er hat auch noch so einen Moment mit AJ, also er ist ja der Pate, Firmenpate von AJ. Und man merkt, die umarmen sich auch sehr lange. Es wirkt alles sehr melodramatisch. Man merkt, man ahnt, Also man soll auch ahnen, dass man sich nicht mehr allzu lange an Pussy erfreuen sollte in dieser Serie. Ich weiß jetzt gar nicht, wann es meine Abtritte, wir sagen es auch nicht, weil es wäre ein Spoiler für andere, die es noch nicht gesehen haben. Ich weiß es selbst auch nicht, bleib auch überrascht. Aber ich täusche mich nicht, wenn ich sage,
wer die Sopranos nicht gesehen hatte, sollte vielleicht unsere Sopranos-Section sowieso meinen.
Nee, der guckt immer eine Folge und dann guckt er.
Ach so.
Und dann hört er
unsere. Ja, das stimmt. Ach so, ja, sehr gut. Ja, das stimmt.
Genau, aber dann trotzdem würden wir ihn dann ja spoilern und das wollen wir nicht machen. Ja. Aber es dauert trotzdem nicht mehr allzu lange, oder? Hast du es im Kopf?
Nein, in dieser Staffel noch.
In dieser Staffel noch, okay. Gut, ich find's, ist dir mal aufgefallen, dass Chris eigentlich eine Unibrow hat? Durchgehende Augenbrauen.
So ein Theo Weigel-Ding, ne?
Ne, Theo Weigel ist, glaube ich, einfach dick.
Ja, aber es geht durch, ja?
Ja, es geht durch.
Nee, das ist mir noch nicht aufgefallen.
Ja, okay. AJ hat einen wunderbaren Moment bei Pussy sagt, red doch mal mit deiner Oma, die ist alt, die weiß was übers Leben. Vielleicht kann die dir was anderes zum Thema sagen, als diesen Nietzsche-Scheiß.
Mhm.
Das ist lustig, auch der Sohn von Pussy sagt so, will so mit ihm, ey, übrigens die Philosophen und so, die klauen auch nur voneinander. Und dann sagt er so ein Zitat von Master P, dem Rapper. Ja. Und dann sagt er, hey, du hörst immer noch Rap? Alter, ich würde dir mal Kierkegaard empfehlen.
Ja.
Ungewöhnlich für so einen Mafiosi-Sohn, ne?
Ja. Ja, aber es ist sowieso ein überraschender Moment, weil der Pussy-Sohn, sieht man auch, ist ganz gut mit dem Baseball-Bat.
Mhm.
So, ich konnte den noch nicht so einschätzen, weil der kommt auch erstmal so, ich benutze nochmal das Wort nassforsch daher.
Ja.
Und auch so sportlich. Wo ich dachte, ich habe gedacht, eher seine Attitude AJ gegenüber wäre so, komm Kleiner, hier, reiß dich mal zusammen und so ein bisschen so pushy, aber sie begegnen sich auf der Philosophenebene.
Ja, wer hätte das gedacht?
Wer hätte das gedacht? Und ja, also das, was ich damit gezeigt kriege, ist, dass Pussy zu Hause vielleicht ein ähnliches Problem hat wie Tony oder zumindest gehabt hat, der ist, glaube ich, ein bisschen älter.
Auf jeden Fall geht AJ zu Livia, Oma Livia, und fragt um Rat, existenziellen Rat. Und die sagt so lustige Sachen, so herrliche Sachen, so bon mots. Sag ich jetzt ganz falsch. Mm. Why does everything have to have a purpose? Sagt sie.
Ja.
You don't expect happiness. You die in your own arms. It's all a big nothing. What does make you think you're so special? Also haut eine defetistische.
Ja, genau das, was AJ gebraucht hat.
Ja, das ist unglaublich. Das ist einer meiner, das ist mein Comedy-Moment Nummer 1 in der Staffel bisher gewesen. Da habe ich laut gelacht. Ansonsten gibt es eigentlich keine große Resolution. Es ist so gesehen handlungstechnisch ein bisschen eine Übergangsfolge, aber ich finde, es ist eine sehr gute Folge. Was denkst du?
Ja, komisch. Vielleicht war ich gestern nicht so konzentriert. Ist schon eine. Also für mich war es jetzt, nee, ich war schon bei Folgen mehr dran, aber ach, ich weiß, ich war auch gestern ein bisschen, ich kann es nicht, nee, ich glaube, ich fand es nicht so gut insgesamt, vom Rhythmus her.
Ah, okay. Ich fand es ja eigentlich sehr gut vom Rhythmus her, ich finde es richtig schön geflutscht.
Mhm.
Ich muss auch wirklich sagen, ich finde Christopher wirklich,
ja.
Ich kann von Anfang an nicht viel Sympathisches abgewinnen und in der Folge ist er so ein Prick,
ja.
Dass er wirklich so, also.
Weißt du, was mir auch unglaublich gut, pass auf, ja, Entschuldigung.
Also fast schon auf Richie April-Niveau in meiner Antipathie sinkt irgendwie.
Ja. Was mir wahnsinnig gut gefällt, ist, dass er kommt ja zum Filmset, wo John Favreau ist und hat sein Drehbuch dabei. Und hat das Drehbuch dabei in einer fucking Dunkin' Donuts Tüte. Hm. In einer Tüte.
Hm.
Der ist das nicht gewöhnt, Drehbücher, der hat keine Tasche dafür. Der nimmt die Tüte, wieso? Ist doch gut, reicht doch.
Ja, aber es passt auch zu ihm.
Ich glaub, es passt zu ihm.
Es gefällt John Favreau auch irgendwie so ein bisschen.
Ja.
Er sagt ja auch er gibt den Darstellerin von John Favreau's aktuellen Film, den er gerade dreht, auch so ein paar italienische Schimpfwörter mit auf den Weg. Mhm. Ich finde übrigens, dass bei der Folge ich doch wieder merke, dass wie sehr sich Sopranos doch auf die Männer fokussiert und ihren Blickwinkel und mich das manchmal mittlerweile ein bisschen stört. Das hat mich natürlich damals beim ersten Sehen noch nicht so gestört. Ich vermisse schon so ein bisschen, weißt du, so auch Amy, Adriana, Carmella, auch Pussys Frau, die wirklich eine fantastische Szene hat, als Pussy da im Bad sich versucht, den Abhörgerät anzumachen. Die spielen toll, aber sie sind halt doch oft Stichwortgeberinnen.
Absolut.
Und
ich weiß nicht, ich finde. Die
geben oft nicht mehr als Impulse für die Männer.
Ich finde, Adriana muss sich schon sehr oft umziehen, während Christopher im Sessel sitzt und die beiden sich streiten.
Ja.
Also.
Ich weiß, was du meinst. Ja. Gut.
Und gerade sie finde ich auch besonders toll.
Adriana?
Ja.
Ja, spielt super. Ja. Okay, gut. Das war's für die heutige Sendung. Wir sind sehr lange. gewesen, aber wir hatten auch eine Menge zu besprechen. Ich möchte noch allen danken, die uns unterstützen per PayPal oder per Überweisungen. Wer das machen will, bernie.meier@gmail.com kann mir schreiben. Ich gebe gerne Kontodaten aus. Ich leihe auch gerne, ich verschicke euch gerne meinen Pömpel, wenn ihr ihn braucht.
Ja. Wir sind der einzige Podcast mit Pömpelverleih.
Ansonsten möchte ich das wollte ich schon vor Wochen machen, als ich das erste Mal Witcher gesehen habe, wollte ich schon an der Stelle singen. Toss a coin to your Brenner Pass, oh Valley of Plenty, oh Valley of Plenty. Toss a coin to your Brenner Pass, oh Valley of Plenty. Das ist nämlich der Song aus Witcher, der in den Viral Charts Spotify weltweit seit Wochen gastiert.
Wirklich?
Ja. Da gibt es verschiedene Remixe, aber auch das Original aus The Witcher. Das heißt natürlich, toss a coin to your Witcher.
Und hat
Valley, oh Valley,
und Ed Sheeran hat doch damals auch gesungen in Game of Thrones. Ist das irgendwie bekannt geworden?
Nein, weil das ist nicht so gut. Der Witcher-Song ist wirklich ganz gut.
Toss a coin to your Brenner Pass. Gefällt mir gut.
Ja. Okay.
Titel.
In diesem Sinne, liked uns.
Raised uns und tost uns was.
Ja, und liebt uns, Rüdiger.
Lieben.
Uns. Ist doch Liebe. Das Wichtigste.
Ich sehe doch Geld nur als Ausdruck von Liebe.
Ja, okay.
Kann man aber das noch sagen?
Nur mit Liebe und Pömpeln ist die Welt jetzt noch zu retten.
Ja. Das war Brennerpass.
Was für Massengeschmack. Wie dumm.